Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 106.
106.
Genau, den Titel überlegen wir uns noch während der Sendung.
Ah, okay. Sind wir schon live?
Ja, bei mir ist Fluffy. Hallo Fluffy.
Niemand fühlt sich angesprochen. Ja.
Und Frank ist auch da.
Hallo.
Hallo.
Hey, ich bin auch da. Hier ist Frederik. Hallo.
Hallo. Wer bist du denn?
Ich bin der Gast heute, Frederik. Frank und Ingo sind ja schon Inventar.
Nee, ich dachte, der Hase ist der Gast.
Der mit den Ohren, ja, genau. Wir reden heute wieder mal so ein bisschen kunterbunt durch die Welt und quatschen durch die Gegend und als erstes kann ich schon mal ein Announcement machen, das wird für eine Weile die letzte Sendung sein.
Oh.
Ihr habt ja kurz
das gemacht. Haben wir vorher geübt.
Ja,
ja. Ich 3 Stunden lang Probe fürs Ohr.
Ich wollte gerade fragen.
Ich war nie zufrieden.
Ja. Genau, ich lasse euch hier antanzen. Könnt ihr das nochmal machen? Ja, also wir werden ein paar Wochen Sommerpause machen, wahrscheinlich so um die 4.
Ist auch eh zu heiß hier drin, hey.
Ja, boah. Genau. Also
neben Ingo zu sitzen ist echt eine Strafe heute.
Das stimmt ich nicht. Auch so
Ingo
gut.
Frisch.
Ja, ja,
okay. Oh nein. Let's not go down that road. Okay. Also Sommerpause bei Radio Tux, wie schade.
Genau, das heißt aber nicht, dass wir nicht demnächst auch Sachen online stellen und wir haben sowieso so viel produziert in letzter Zeit. 40 Interviews vom Linux-Tag sind jetzt online.
Unglaublich, oder? Jeden Tag bekomme ich irgendwie neues Download. Ich kann die alle hören.
Keiner kommt hinterher, genau.
Deswegen,
also das Sommerloch
deswegen,
ist gefüllt.
Deswegen ist ja, genau. Ja, also wenn wir jetzt 4 Wochen Pause machen, das heißt ja nicht, dass ihr nichts zum Hören habt. Also
das Schöne ist ja, nach dem Sommer geht es weiter mit neuem Equipment im neuen Herbst. Studio.
Ja, gerade also, kam
online. Spätsommer, Herbst. Was auch immer, wenn Ingo Lust hat.
Nee, das neue Equipment ist jetzt fast komplett da. Also es fehlen nur noch so
dank
zwei.
Euch.
Zwei, genau, dank den Hörern unter anderem.
Haben wir denn schon den Raum um das Equipment außenrum?
Nee, das haben wir noch nicht.
Ach so.
Ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gehen wir in Check oder vielleicht gehen wir auch alle zu Frank in die Wohnung.
Das ist ja, super, genau. Ja.
Cool.
Ich habe mir heute auch vorgenommen, Ingo nicht mit dem Wort Fluffy ins Wort zu fallen.
Fluffy.
Mal sehen, wie weit das funktioniert.
Hast du schon versagt jetzt gerade?
Das war ich.
Ja.
Ja, aber er hat ja Fluffy zuerst gesagt.
Da bin ich ins Wort gefallen.
Na gut. Ich glaube.
Ja, aber wenn wir jetzt keine Sommerpause machen könnten, dann könnten wir immer live von irgendwelchen Biergärten podcasten. Das wäre doch viel besser.
Das könnten wir natürlich machen.
Aber
wir könnten uns natürlich ab und zu mal in Stuttgart in den Biergarten treffen und von dort podcasten.
Ja.
Finde ich eine super Idee.
Geht es so mit moderner Technik? Oh, okay. Kann man so über UMTS irgendwie...
Boah, das kriegen wir schon hin. Dann müssen wir mal ausprobieren. Und wenn nicht, machen wir halt nur einen Podcast und keine Live-Sendung. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm.
Ist die Frage, wie sehr der Inhalt darunter leidet.
Ich glaube, das wird eine richtig witzige... Das machen wir mal, Frank. Weil August ist auch noch so ein Thema, da bin ich auch ein paar Mal nicht da. Deswegen müssen wir vorproduzieren.
Direkt aus dem Park hier, Stuttgart.
Genau.
Ist gut.
Genau, da können auch die Hörer dann vorbeikommen und mitmachen. Das wäre doch was.
Das ist eine gute Idee.
Aber dann lass uns das mal später vertiefen. Jetzt sollten wir mal auf die Sachen gehen, die hier wieder reingetragen worden sind, die so in dieser Woche passiert sind. Ja, das ist doch wieder eine Menge.
Ja, wir haben eine neue Windeko für Fluffy.
Wollte er
Rosa?
Wolltest du mir nicht ins Wort fallen, nicht mit Fluffy?
Oh, vergessen.
Ja,
das war
gelbe,
zu aufregend.
Gelbe Karte.
Oh, ich flieg raus, dann geh ich in die Sonne.
Lass uns bitte, darf ich mir was wünschen?
Ja.
Nicht über die Fußball-WM sprechen heute.
Hatte ich auch nicht vor.
Sehr gut.
Aber wir können jetzt kurz. Wir könnten jetzt kurz sagen, dass Italien rausgeflogen ist.
Oh.
Du bist schuld. Ich hätte es nicht erwähnt. Hier, der Frank ist schuld. Das Schöne ist, ich kenne einen Frank Schuld. Das ist noch viel besser. Ja, du kennst auch einen Frank Schuld?
Mhm. Hallo.
Aber ich weiß nicht, ob wir denselben meinen. Es gibt wahrscheinlich mehrere, es gibt mehrere, die mit diesem...
Haben wir auch richtige Themen eigentlich?
Ja, ich wollte ja eigentlich gerade anfangen damit. Zum Beispiel, dass Konrad Zuse vor kurzem Geburtstag hatte.
Zuse,
also...
Zuse.
Open Zuse.
Herzlichen Glückwunsch.
Mit euch kann man aber auch überhaupt...
Schöne Grüße auch an die Zuse von der Zuse.
Zuse mit Z.
Naja, Zuse. Ohne Zuse keine Zuse.
Ja, stimmt, weil der hat ja den Computer erfunden.
Genau.
OMG.
Ohne wäre es nicht gegangen. Also am 22. Juni wäre Suse 100 Jahre alt gewesen und ziemlich viel im Netz. Oh, Suse, Leute. Ziemlich viele, selbst die ARD hat hier eine Special-Seite dazu gemacht und auch Heise und viele andere haben darüber geschrieben und wo man sich Nachbaus von der Z3 und Z4 und sowas angucken kann und wie das alles war und Interviews zu ihm. Und es gibt jetzt wohl auch ein Museum oder sowas, arbeitet jetzt auch seinen ganzen Nachlass auf. Ich glaube, da ist es jetzt alles
anders. Wo findet sich denn das Museum? Ingo ist gut vorbereitet, gut, genau. Ich merke das schon.
Ja, wunderbar. Die arbeiten das ja jetzt auch noch auf. Das bringt also nichts, in ein Museum zu gehen.
Da hat jemand Lust, so mir als Ignoranten nochmal zu erklären, was der so gemacht hat, der Zuse, und was das so ist, die Z3, 4, 5 und was es so gibt.
Ja, der Z3 gilt, glaube ich, so als den ersten richtigen, Anführungszeichen, das ist ja immer Definitionssache, Computer, programmierbaren Computer.
Genau. Der mit Einsen und Nullen. Richtig
historisch für uns Informatik-Interessierte. Nochmal genau. Für alle da draußen. Jo. Ja. Sind ja vielleicht nicht alle Zuhörer so alt wie wir.
Oder wie du vor allem.
Ich kann mich da ja noch dran erinnern. Ja.
Frank war live dabei.
Damals vor 100 Jahren an die Geburt nicht von Konrad.
Tja, da standen wir Pate, ne?
Ja, ja.
Genau, also im Deutschen Museum in München ist auf jeden Fall ein Z3-Nachbau zu sehen. Und es war halt der erste digital, also ja, der mit so zwei Zuständen gearbeitet.
Digital gab es schon vorher. Z1 und Z2 auch der digital, aber war halt nicht so
ja, genau. Programmierbar und so weiter. Mhm. Genau.
Das wollen wir jetzt eine Gedenkminute machen?
Nee. Der ist schon lange tot.
Achso, ja, der Arme.
Ja, genau. Und der wäre ja am 22. halt 100 Jahre alt gewesen. Und,
ich bin jetzt total beobachtet wegen dieser Webcam.
Das wusstest du nicht, oder?
Doch.
Also, aber es gibt hier eine Webcam, also die Leute, die uns live hier verfolgen, können uns direkt auf der Kamera anschauen. Das ist sehr unangenehm.
Sehr unangenehm. Ich find's toll. Sie sehen ja auch nur euch. Ich rücke so ein Stück weit nach vorne und dann sieht mich keiner. Ja, also das wollte ich einfach nochmal sagen. Es gibt auch dieses Jahr, glaube ich, ist so ein Suse-Jahr sogar. Suse. Ja, ihr bringt mich ganz durcheinander.
Suse-Jahr. Nürnberg.
Und es gibt in mehreren Museen und Ausstellungen dazu und man kann sich mal den Nachbau angucken und wie das alles aussah. Das hat er ja im elterlichen Wohnzimmer da alles aufgebaut und weil es kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs war, kamen dann auch noch so Geschichten hinzu, dass das ja dann wegtransportiert werden musste, abgebaut werden musste. Da ist er dann vor den Sowjets geflohen und das ging gut, weil das Ding ja Z hieß und wir hatten ja auch so ein, naja, so Vernichtungswaffen und sowas. V1, 2, 3, 4 und das war auch wohl irgendwie. Egal. Ja. Egal.
Verstehe ich jetzt nicht den Witz. Egal. Nee.
Ingo erklärt die Welt und keiner versteht es. Macht ja nichts.
Vielleicht versteht jemand da draußen meine.
Vielleicht kriegen wir eine Bestätigung im Chat. Sagt mal alle, dass Ingo total Nonsens redet. Bitte.
Hey, Leute.
Die verstehen, wir würden ihm nie in den Rücken fallen. Nein. Weil er dreht mir die ganze Zeit den Rücken zu hier.
Ja. Vergeltungswaffe, genau.
Okay. Ja, Wikipedia ist dir lieber als hier deine Gäste, ne?
Also, auf weiterem genau. Programm.
Wenigstens ist das relevant. Im Gegensatz zu euch.
Schönen Dank auch.
Ja, genau. Ja. Das war's mit der Sendung, wir sehen uns.
Könnte ich bitte die rote Karte kriegen und gehen jetzt?
Ja.
Aber kein Fußball heute, stattdessen lieber Fluffy. Oh. Fluffy.
Dann habt ihr das gelesen mit Skype. Also Skype hat ja schon ewig irgendwie angekündigt, mal unter Linux irgendwie ohne diese komische proprietäre Oberfläche zu laufen und dass alle da groß drauf rumprogrammieren können. Und da haben sie jetzt dieses Skype Headless vorgestellt. Also man kann einfach...
War das nicht genau andersrum, dass die Oberfläche dann frei ist und die Library proprietär?
Ja, ja.
Das hat Ingo auch gerade gesagt.
Ach so. Und
das wurde schon vor einer Weile angekündigt. Aber ich wusste
das
nicht,
dass es jetzt
da ist.
Jetzt kommt es, genau.
Also Google CL nur in cool. So halb.
so wird das nichts heute hier. Auf jeden Fall kann man diese Instant-Messaging-Sachen und den Silk-Codec und alles und die ganzen nötigen Schnittstellen jetzt direkt drauf zugreifen und es ist jetzt möglich, einen Open-Source-Client zu basteln. Jetzt müsste sich nur mal jemand hinsetzen und es machen.
Open-Source-Client ist ja dann immer nur noch halb. Open-Source-Client-Oberfläche, die auf proprietäre Basis zurückgreift.
Korrekt.
Aber wenn man jetzt ein spezielles aber wenn man ein spezielles Interface haben möchte dafür, zum Beispiel in Rosa, es ist ja echt eine gute Sache.
Ja, oder man könnte sich so Sachen vorstellen. Also,
ich bin sprachlos.
Das ist gut.
Das habe ich ja seit Wochen nicht mehr erlebt.
Ja, Frederik ist sprachlos.
Das ist furchtbar.
Furchtbar. Wir haben furchtbar mit dem Ding nicht angefangen.
Oh ja, ich leider schon.
Wir können nichts dafür.
Gott sei Dank, Fluffy bereichert ja seitdem mein Leben.
Kommen wir wieder zurück zu Skype. Skype. Genau, also man kann, wenn man einen Skype-Account hat und irgendwie 20 Dollar oder irgendwas in dem Dreh bezahlt, kann man sich das SDK runterladen. Das gibt es für Linux, irgendwann auch für Windows und Mac. Und dann kann man anfangen zu entwickeln. Und ja, ich meine, das ist nur der logische Schritt, das zu gehen, weil Skype muss ja irgendwie mal Geld verdienen und das halt nicht nur auf dem Desktop irgendwo, sondern auch eingebaut überall anders und von daher ja, ist das meiner Meinung nach der richtige Schritt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Open Source Aufsätze, Oberflächen jetzt auf Skype kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann halt so Integrationen in andere Clients stattfinden. Was weiß ich, dass man es in Jamba oder sowas einbaut.
Ja, es gibt ja schon so Firefox und Kopete-Plugins, die einfach nur schlecht sind, weil sie halt total hässliche Hacks irgendwie machen und naja, natürlich auch nur sehr bedingt funktionieren und irgendwie im Hintergrund das Programm laufen muss und das Remote angezapft wird. Ich weiß nicht, wie es genau geht. Aber
ja, aber das wird ja dann jetzt besser. Oder es könnte jetzt besser werden an der Stelle. Mhm.
Aber sonst allgemein muss man ja schon sagen, finde ich, Skype ist auch sehr problematisch. Das macht auf meinem Rechner Sachen, von denen ich nicht so genau weiß, was eigentlich Standard Skype. Es benutzt mich als Netzwerkknoten, wenn ich schnell genug bin und solche Sachen. Also insgesamt würde ich eigentlich keinem dazu raten.
Wenn man eine Alternative hat.
Voice over IP und so gibt es ja theoretisch genug, ja, in der Praxis kränkelt natürlich alles.
Genau, und es ist halt schwierig. Also so genau. Erklär mal einen in drei Schritten, wie du mit mir telefonierst über SIP.
Yep. Das Geniale an Skype ist echt, dass es durch alle Firewalls durchkommt. Das muss man schon sagen, genau. Respekt. Da ist schon, hat sich jemand hingesetzt und aus der Peer-to-Peer-Technik gute Sachen übernommen.
Ja, ich glaube,
so
zwei Drittel des Codes oder sowas sind, glaube ich, nur...
Welches Netzwerk war das damals, wo Skype herkommt? Das ist doch aus einem der Peer-to-Peer-Dinger.
Ja, war es nicht Kazaa?
Das kann sein,
Kazaa oder irgend sowas.
Genau, da hat der Skype-Code eigentlich seinen Ursprung genommen. Und naja, also spannend, aber mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen.
Es gibt natürlich schon praktische Funktionen. Also als wir zum Beispiel ein Linux-Target hier für Radio Tux vorbereitet haben, haben wir mal kurz so einen Konferenz-Call mit, keine Ahnung, wie viele Leute waren das, 8 oder so, über Skype gemacht. Das habe ich zum ersten Mal so erlebt. Das war echt ungemein praktisch.
Ja, wir machen das öfter, aber ich hätte natürlich auch gerne eine freie Variante. Ja. Und alles, was einem dann einfällt, ist irgendwie, ja, dann nimm halt ein Telefon und wähl dich bei irgendeinem Einwahlknoten ein, wo du halt auch irgendwie Konferenz aufmachst.
Ja, das ist ja
aber
auch nicht frei.
Erstens ist das auch nicht frei, genau. Und zweitens musst du dann halt noch die Telefongebühren bezahlen. Also gerade wenn du irgendwie Leute rings um die Welt hast, ist das ja blöd.
Jo. Habt ihr schon mal dieses Jabber-Jingle XMPP oder so ausprobiert? Ich muss gestehen, da habe ich auch noch nie was getestet.
Ist es so Voice over Jabber?
Ja, und da endet mein Wissen aber auch.
Ah, okay.
Insofern, also müssen wir mal recherchieren.
Gut, aber, ja, genau, müsste man mal gucken.
Ich weiß nichts, okay.
Also ich weiß nur, dass
Thema dieses, für eine nächste Sendung.
Dass dieses Apple-Zeug ja, dieses iChat ja auch über Jabber und AIM und irgendwie so Sprache und sowas transportiert. Aber der
ja, stimmt,
das ja auch,
und genau, und Google Talk doch auch.
Google Talk. Richtig. Auch. Google Talk ist jetzt übrigens offen für alle in Nordamerika.
Nein,
das ist ja was anderes.
Nein, das ist was anderes.
Was, sondern?
Du meinst Google Voice.
Ja, ach so. Google, was ist
es gibt halt alles Mensch in Google.
Diese Google-Dienste sind total übersichtlich. Da gibt es kaum welche davon.
Ja, ich merke schon.
Warum kannst du da einen Überblick nicht behalten?
Google was? Worum ging es jetzt?
Google Talk ist einfach...
Google Talk ist doch Jabber.
Google Telefon... Genau.
Ja, genau.
Und was ist Google Voice?
Ist das
Telefonier-Anrufbeantworter,
ja, irgendwas.
Man kann sich da, als wenn man in Nordamerika wohnt, kann man sich so eine Telefonnummer geben lassen. Und das ist dann die Google, also seine eigene Telefonnummer. Und über Google kann man das dann routen auf andere Telefone. Kann man sagen, jetzt bin ich mal über das Festnetz erreichbar, jetzt bin ich mal über Mobile erreichbar. Es wird immer weitergeleitet. Und wenn man gar nicht erreichbar ist, gibt es so eine Mailbox. Und da bekommt man dann den Text zugemailt, der da drauf gesprochen wurde.
Okay, also bis auf das, dass man den Text zugemailt kriegt, gibt es das ja hier auch. Also,
und man kann sich verschiedene Nummern an andere Nummern umleiten lassen und solche Sachen.
Also ich habe ich oh, warte mal, habe ich es ausgemacht? Nee, oh, habe ich nicht ich ausgemacht. La, la, la. Das andere habe ich ausgemacht, aber das habe ich hier vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade war mit dem Piepen hier dazwischendurch. Ja, ich meine, wenn du so eine 0700-Nummer hast oder sowas, so eine lebenslange Rufnummer, kannst du das auch aussuchen und dann kannst du das auch durch die Gegend leiten, wie du willst.
Okay.
Und dann kriegst du es halt auch, wenn keiner wenn eine Anrufbeantwortung kommt, kriegst du es zugemeldet als Wave-File oder sowas.
Echt? Ja.
Kann also ich habe sowas.
Echt?
Ja. Soll ich dir mal meine Nummer geben? Du hast die Nummer auch. Du hast letztens an diese
da eine. Da habe ich deine SMS hingeschickt,
ja, genau.
Deine Nummer.
Ja, da weiß ich nicht, was passiert, aber wenn du anrufst, klingelt erst mein Telefon zu Hause und dann klingeln alle meine Handys.
Echt cool. Ja. Wo gibt's das?
Wenn du dir so eine 0700-Nummer bestellst, die gibt's bei der Bundesnetzagentur.
Aha.
Kannst du dir dann aussuchen, was du haben willst? Ich habe. Nee, sag ich lieber nicht. Sonst rufen mich demnächst lauter Leute.
1, 2, 3.
Also, ich fängt mit 0700 an und dann kommt was danach. Dann kannst du aussuchen, was danach kommt. Und.
Kennt ihr eigentlich schon irgendwas 01. Wie heißen die?
019? Moment, ich kann kurz nachschauen.
Nummer.
Was?
Ja. Ingos Erotik-Podcast und so.
Achso. Du meinst, damit verdiene ich mein Geld.
090 ist auch
da, oder? Ja, 090, genau. Ja. Du meinst die Erotik-Hotline.
Ingo arbeitet nicht nur tagsüber bei Radio Tix.
Tux. Tick, Tix, Tax, Fluffy.
Ja.
Genau, damit.
Aber
damit
erzähl doch das Thema Fluffy. Gut.
Damit erzähl nochmal kurz fertig, ja, das hier eigentlich.
Was kostet das dann, die Nummer? Das interessiert mich jetzt.
Also die Nummer kostet keine. Irgendwie einmalig 70, 80 Euro und dann musst du dir halt einen anderen Anbieter aussuchen.
Mhm.
Und dann ist es halt monatlich. Da gibt es viele Anbieter. Also sowohl 1&1 macht das, als auch GMX. Das ist ja alles derselbe Quatsch. Das ist ja alles dasselbe Unternehmen. Mhm. Aber keine Ahnung.
Aber wenn ich es weitergeleitet haben will auf Mobiltelefon zum Beispiel, muss ich dann auch die Gebühren natürlich dann immer zahlen.
Dann musst du die Gebühren zahlen,
ja. Das ist dann schon ganz schön teuer.
Ja, aber wenn du es an den Festnetzanschluss weiterleiten lässt, dann nicht.
Okay.
Also cool. So ist es zumindest bei dem ich habe jetzt. Aber ja, also zumindest sowas in der Art gibt es. Und ich meine, wenn du dir so eine 0180-Nummer shoppst oder so, das geht ja auch. Aber ja. Also es gibt ja mehrere oder eine 0800-Nummer oder so, da kannst du auch festlegen, wo die hingehen soll. Mhm. In welcher Reihenfolge. Geht alles.
Kenne ich mich alles nicht so aus mit dem ganzen.
Ja, aber du hast Festnetz eine Firma, also was musst
echte
du
dann? Telefone, ja.
Ja,
ja. Pff.
Wo gibt's so sowas?
Telefon mit Kabel dran, ist doch eine Rufnummer, ist doch irgendwie.
Ja, ich bin ja auch für All-IP. Was soll der ganze Schnee? Das ganze Netz geht ja eh in Richtung All-IP. Warum muss man da noch andere Protokolle davor setzen oder sprechen oder so? Alles sinnlos.
Oh, kann man mit dieser Rufnummer auch irgendwie seinen Fax abschaffen?
Ja. Cool. Also wenn du mir einen Fax dahin schickst, kommt das auch bei mir als E-Mail, als TIFF an.
Fantastisch, okay.
Ja.
Egal. Was steht auf der Agenda ja, heute?
Genau, da reden wir nochmal später drüber. Auf der Agenda steht noch, dass Mandriva gerettet wurde.
Echt?
Ja. Und hier, achso, zu diesem
steht da auch
Skype.
Von wem?
Skype, genau. Ich wollte erstmal.
Das ist das Spannende.
Ja, von wem? Gut, das machen wir gleich. Aber hier, ich wollte noch zu Skype nochmal, genau, weil ich mir hatte noch was aufgeschrieben hier. Ruf Ingo an. Oh, das ist der Chat. Ja, man sollte nicht in den Chat gucken, nebenbei. Also, Videotelefonie wird ja auch immer wichtiger und das ist halt auch sowas, was Skype ja kann. Und. Deswegen glaube ich, das macht auch Sinn, das dann im Mobiltelefon und in deinem Jabber-Account und sonst was zu haben, wo man halt dann einfach mal mit einem Klick so über eine Webcam und so telefonieren kann. Oder vielleicht im Auto demnächst, was weiß ich, auf einem Knopf und dann sieht man denjenigen auch, statt ihn nur zu hören.
Sehr praktisch während der Autofahrt, ich bin begeistert.
Ja. Und,
ich habe mich jetzt gerade auch nicht so vom Hocker, muss ich sagen. die Videocall beim Autofahren, ja. Habe ich jetzt nicht so drauf gewartet.
Hast du
nicht,
aber bei anderen Sachen halt, also integriert in die ganzen Applikationen, meine ich jetzt.
Sachen?
Mann! Ich meine, wenn das jetzt zum Beispiel in deinem Instant Messaging Client auch noch gleich mit Videotelefonie drin ist. Und so. Oder in deinem Mail-Programm oder was weiß ich.
Genau so sollte es sein.
Ja.
Gut.
Und außerdem macht ja Apple mit diesem neuen.
Zurück zur Suse.
Nein, mit diesem neuen Telefon, was sie rausgebracht haben, auch so einen komischen Dienst. Habt ihr darüber was gelesen?
Das ist eigentlich total interessant, muss ich sagen. So bei der ersten Ankündigung, so Videotelefonie, dachte ich mir, wer braucht denn sowas? So ein Quatsch. Aber es ist ja tatsächlich wohl so, dass es ein richtiges, vollwertiges VoIP-Telefon ist, was gar keine Telefonanbieter mehr benötigt.
Ja.
Das ist natürlich eine echt coole Sache, falls die ganzen Telefonanbieter sich irgendwann dazu durchringen sollten, auf die Hälfte ihrer Einnahmen zu verzichten und nur noch Datenpakete anzubieten. Dann braucht man nämlich gar keine Minutenpreise mehr.
Also was ich gelesen habe, geht das ja bisher nur von Apple iPhone 4 zu Apple iPhone 4 oder so. Und da habe ich gedacht, oh je, Apple, und habe schnell weitergeklickt.
Mhm. Ja, aber das ist trotzdem, also Apple hat ja einen signifikanten Marktanteil ist...
Ja, aber das ist schon so, ungefähr. Also diese ganzen Protokolle, die sind wohl alle offen, wenn man von H264 mal absieht, weil man vielleicht auch einander nehmen kann. Aber die ganzen anderen, so diese VoIP, ich finde die IP zur Telefonnummer und dieses ganze SIP und was es da so alles gibt, das ist ja alles offen.
Mhm. Und es ist ein Angriff auf die Mobilfunkprovider, die sich natürlich überlegen müssen, wie sie ihr Geschäftsmodell demnächst fahren, weil das ja eine komplette Degradierung ist, zu sagen, okay, hier, du stellst jetzt nur noch die Leitung und alles aus allen anderen halte ich jetzt mal raus und hier Minutenpreise zu verkaufen und so.
Das ist auch der Grund, wieso das nur über WLAN funktioniert momentan, weil die blocken das natürlich momentan. Sie wollen kein VoIP über ihre Datenpakete haben.
Ja, aber weißt du, wenn du eine VPN-Sitzung aufmachst, können sie halt auch nichts mehr machen.
Ja.
Mhm. Also von daher ist auch in dem Licht nochmal zu betrachten, dass Skype das jetzt aufmacht und dass Apple da was tut. Also da,
das wäre schön, wenn da mal gesunde Konkurrenz kommt.
Genau, also es ist eine Konkurrenz für die Mobilfunkprovider und wird sicher dadurch, dass es jetzt mehrere machen, auch einschlagen. Und deswegen sage ich ja auch, Skype muss an der Stelle was machen, um halt nicht den Anschluss zu verlieren. Okay, jetzt aber zu Mandriva. Mandriva wird nicht wirklich gekauft, aber irgendwie haben sie jetzt wieder Geld.
Ja, weißt du Näheres? Ich habe gelesen, es gibt einen geheimen Investor und sie sind nicht ganz bankrott.
Ja,
genau. Aber der ist geheim?
Ja.
Oh, den kenne ich.
Den kennst du?
Ja, mit dem habe ich gesprochen im
Dezember. Das ist der neue Geschäftsführer von
Mandriva. Das ist der neue Geschäftsführer, tatsächlich.
Ja.
Der war früher CTO.
Der ist der neue Geschäftsführer und der hat es jetzt irgendwie geschafft, irgendwelche Leute dazu zu bewegen, da die Firma zu retten. Vorher sollte sie ja gekauft worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was bringt. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher.
Aber dieser Investor ist...
Ist geheim. Mhm. Also werden sie sich immer irgendwann sagen müssen, ja, ich weiß, sind die an der Börse oder sowas? Mandriva? Nee, wahrscheinlich nicht. Weiß man noch nicht. Es wird auf jeden Fall weiter irgendwie Desktop- und Serverangebote geben und die wollen irgendwie mehr Marktposition. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch mal gut, dass wir dann an der Stelle eine Marktbereinigung haben.
Spannende Sache. Ich glaube, die User Experience ist bei Mandriva ziemlich gut, was ich so gehört habe. Ich habe Mandriva lange nicht benutzt.
Ja.
Aber es gibt durchaus viele Leute, die es gut finden, insofern.
Ja, klar. Das Problem ist halt, wir haben ja auch ein Interview, glaube ich, nochmal mit Mandriva-Users geführt. Da gab es ja auch immer Knatsch zwischen der Firma und der Community und sowas ist dann halt...
Das stimmt.
Wo du sagst, ach ja, vielleicht wäre es doch besser gewesen. Sie wären vielleicht aufgekauft werden von irgendjemandem, der eine neuere, eine größere, eine andere Idee hat, was dazu machen, als immer noch Boxen an Leute zu verkaufen. Ich meine, andere Unternehmen machen das ja nicht mehr. So.
Ja, also ich drücke jedenfalls die Daumen für Mandriva. Ich finde das eigentlich schon ganz gut, wenn es sie weitergibt. Und da sind ja auch nette Leute, die bei Mandriva arbeiten, insofern.
Genau, ansonsten hört euch auch nochmal das Interview zu mandrivausers.de an, haben wir auch verlinken dann.
Abgesehen davon ist, glaube ich, das Modell Boxen an Öl zu verkaufen, ist gar nicht mehr so das Aktuelle, wenn ich das richtig weiß.
Ja,
sondern der neueste Plan war ja bis vor kurzem noch, mit OEMs zusammenzuarbeiten und die ganzen asiatischen Hersteller von irgendwelchen Tablets, Netbooks, Smartphones, sonstiges sozusagen als Betriebssystemlieferant zu dienen. Mhm. Das hat, glaube ich, schon Zukunft. Das ist schon eine gute Idee eigentlich.
Na gut, müssen wir sehen. Also, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, ob die da noch genug Drive haben und wie sich das in Zukunft fortführt. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und wenn da irgendwas Neues passiert, drüber reden, hier in der Sendung. Okay, dann neue Firefox ist rausgekommen.
Yay.
Yay.
Eigentlich nur so 2, 6, 4 oder so, wo man denkt, pff, ja, yay. Mein Gott.
Und alles
so,
ja, yeah. Denke ich immer noch, mein Gott.
Ja, aber es gibt ein neues. Es wow. Gibt ein neues Feature. Frederik wird uns aufklären.
Wenn es crasht, dann crasht es nicht mehr so schlimm.
Genau.
Yay. Na super. Ja.
Das ist super.
Wäre es nicht besser, wenn es gar nicht crashen würde?
Ja, aber also die Neuerung ist ja, dass Flash und andere Plugins jetzt in scheinbar eigenen Threads laufen auf jeden Fall.
So.
Nehmen die nicht mehr den ganzen Browser mit runter.
Ah, das ist gut.
Das ist, finde ich, ganz cool, weil Flash dauernd abschmiert. Das ist, glaube ich, Browserabsturzsache Ursache Nummer 1 so mit, oder?
Was? Was stürzt ab?
Flash.
Was ist das?
Ein,
wenn du auf Click to Flash klickst, was dann kommt.
Ah.
Aha. Was ist Click to Flash?
Egal. Okay, ja, ich wollte dich nur veräppeln, ja, gut.
Nee, also dieses seltsame Browser-Plugin, was von Adobe kommt und was hoffentlich dank HTML5 demnächst mal sterben wird.
Genau.
Aber solange es das gibt und Plugins werden sich vielleicht nie ganz aus dem Browsermarkt ersetzen lassen, das ist schon eine ganz schöne Sache, die in zu verkapseln, wegzuschließen und nicht mehr den ganzen Browser mit runternehmen zu lassen, wenn sie abschmieren.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung.
Ich bin gespannt, ob es in der Praxis auch funktioniert. Das ist ja so ähnlich wie bei Google Chrome, wo angekündigt wurde, ja wunderbar, die einzelnen Tabs stürzen ab und inzwischen habe ich doch von sehr vielen Leuten gehört, dass das ganze Ding auch abschmiert, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
Okay.
Also mal sehen, wie weit das funktioniert.
Also bei mir hat es bisher, also wenn ein Teil im Chromium abgestürzt ist, dann ist auch tatsächlich nur der abgestürzt.
Mhm.
Aber gut.
Ja.
War bei mir auch so. Dafür stürzt es aber auch relativ häufig ab.
Ja.
Also bei mir kommt dann ständig, dass irgendeine Webseite nicht mehr reagiert und denke ich, okay.
Ja, da sind sie ein bisschen pingelig vielleicht auch irgendwie. Okay. Also es geht bei mir auch manchmal so, dass dann keine Reaktion kommt oder zu lange nicht und dann meint Chrome schon irgendwie, ja, es ist abgestürzt. Mhm. Nee, es war nur eine langsame Internetverbindung und der hat halt ein bisschen länger gebraucht.
Genau.
Aber naja.
Okay, ja, ich habe Chrome das erste Mal vor einer Woche, oder Chromium muss ich ja sagen, genau, vor einer Woche das erste Mal überhaupt irgendwie mal installiert, um es zu testen und insofern auch gar keine Erfahrung damit gesammelt.
Müssen wir jetzt mal installieren, müssen uns mal angucken, auf jeden Fall. Solltet ihr das Update installieren und mal ein bisschen rumspielen damit.
Ja, spannende Sache.
Und ein pinkes Theme drauf tun. Noch was diese Woche rausgekommen ist, ist VLC 1.1.
Yay!
Ja.
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 Gibt es dazu irgendwas zu sagen?
Was fehlt denn bei VLC 1.1? Wir spielen Ratespiele.
Ach so, was fehlt? Stimmt, irgendwas
hat rausgenommen. Irgend so ein komischer Schrottcodec, den keiner mehr braucht, oder?
Ja. Was? Nein.
Doch, irgendein
Codec. Der Support für Shoutcast.
Ja, sag ich doch.
Ja, das meine ich
doch. Das ist kein Codec.
Okay, ist kein Codec.
Ja, es ist so ein
Streaming-Protokoll.
Ja, genau.
Was ist denn das?
Icecast. Also ja, Icecast ist das Freie und Shoutcast ist das Böse, Proprietäre.
Okay, was genau ist Shoutcast?
Shoutcast ist ein Streaming-Server.
Ich dachte, dass Shoutcast vor allen Dingen auch einfach viele Podcasts und Radiostationen beinhaltet, so eine Art Index.
Ja, durchaus. Geht bei Icecast ja auch. Du kannst auch einen Index angeben, wo er sich hin announcen soll. Und klar, und so ist es bei Shoutcast sicher auch, dass alle Stationen da drin stehen, die gerade streamen und dann kannst du halt durchblättern und dir den einen holen.
Mhm.
Aber es ist halt proprietäres Protokoll, deswegen gibt es ja Icecast und wir benutzen halt Icecast, weil das ist gut, funktioniert und muss man nicht bezahlen. Und die Shoutcast-Version muss so, weiß ich nicht, wie teuer die jetzt ist und wie das alles funktioniert, keine Ahnung. Aber es benutzen ziemlich viele Radiostationen oder so Internetradios benutzen Shoutcast, ist richtig. Aber es stört mich jetzt nicht.
Daran ist genau, das gehört, glaube ich, AOL. Und AOL hat die Nutzungsbedingungen da geändert und was interessant ist, das ist eigentlich unter Non-Disclosure Agreement, die Verträge und sowas, und durch Zufälle ist es ohne Unterschrift in die Hände der VLC-Entwickler gekommen und
wie konnte das passieren?
Deshalb auf der Release-Webseite verlinkt. Und hoffentlich tut es AOL ein bisschen weh. Also da, ist ganz spannend, dass VLC sich da sehr engagiert und für sozusagen freie Formate und Sachen einsetzt. Finde ich eine gute Sache. VLC hat ja auch bewusst die Entscheidung getroffen, unter Linux keine Windows DLLs, also nicht die Win32 Codecs zu unterstützen. Und läuft ja trotzdem ziemlich super.
Ja. Trotzdem H264 wird jetzt in Hardware gerendert.
Jo.
Kann er machen.
Und natürlich WebM das erste Mal offiziell, ja, so richtig. Und WebM ist ja im Grunde die reduzierte Matroska-Container-Sache. Und dazu natürlich VP8 als Videocodec.
Genau. Und dann kann man sich's runterladen. Man kann auch jetzt, ich habe gesehen, einer unserer Schwester-Podcasts quasi, die Free Music Charts sind da jetzt auch integriert und auch andere übrigens. Podcasts kann man auch.
Grüße an Sven in Karlsruhe.
Genau.
Grüße, der Sven. Die Free Music Charts macht.
Ja. Und wenn er nicht aufhört, irgendwie 10-mal am Tag irgendwie darüber zu twittern, dann werde ich ihn unfollowen. Aber er macht gutes Marketing.
Ja, das. Aber manchmal geht es mir mittlerweile schon auf den Keks. Also es ist so hart an der Grenze.
Ich habe da ja eine ganz einfache Methode. Ich habe meinen Twitter-Client nie an. Insofern nehme ich das nicht mit. Aber das darf ich ja gar nicht sagen.
Spaß.
Okay. Ich muss trotzdem noch mal kurz auf Fußball, weil wenn man den VLC hat und diese Piepgeräusche da im Fernsehen, diese Hubgeräusche da irgendwie nervig findet.
Nee, das hast du gerade falsch gemacht. Die haben immer eine konstante Tonhöhe.
Ja.
Das können wir ja nicht, aber da kommt so.
Boah, hätte das vorher gesagt, hätte so ein Ding mitbringen können. Super, warte. Okay, ich habe ihn ausgeschaltet, leider. War leider notwendig.
Also, liebe Hörer, falls ihr diesen Podcast hört und es total nervt, könnt ihr mit VLC das gerade gehörte Geräusch ausfiltern.
Genau. Yeah, yeah. Und zwar mit Vuvuzela lautlos geht das unter anderem. Also man kann es nicht sich natürlich auch selber einstellen, diese Frequenz raussuchen und die ein bisschen runterziehen. Gibt es Plugins oder schon Einstellungen direkt im VLC drin. Aber es gibt auch ein extra Plugin, was man sich runterladen kann, irgendwie reintun kann und dann sind diese Vuvuzelas auch nicht mehr so laut, wie sie vorher waren. Ein Hoch auf Plugins. Schade finde ich allerdings, dass die Dinger nur binär so zur Verfügung gestellt werden und man nicht weiß genau, was...
Plugins?
Dieses eine Plugin,
worüber
ich gerade rede.
Wie funktioniert das dann cross-Plattform?
Ja, das haben sie vorkompiliert für alle.
Okay.
Also für Linux 32, 64, nein, gibt keine Source. 32, 64 für macOS und Windows kann man sich runterladen und muss dann diese Sache da reintun in den VLC und dann geht das. Funktioniert, ich habe es getestet. Und es ist tatsächlich auch leiser. Also, es klingt besser.
Wow.
Ja.
Wenn man ein Hoch auf die Technik.
Falls ich irgendwann mal Fußball schauen sollte, kann ich es auch mal testen, aber es kommt so selten vor.
Falls du Fußball guckst und tatsächlich Vuvuzelas drin sind, was jetzt nur noch ein paar Wochen lang ist, der Fall ist und dann spricht wahrscheinlich kein Mensch mehr über diese Vuvuzelas. Ja. Okay, das wollte ich nur noch gesagt haben und dann... Super. Kommen wir noch zu einem unserer Lieblingsthemen, das habe ich vorhin noch aufgeschnappt. In der N-Serie von Nokia wird jetzt kein Symbian mehr sein. Und du hast eine Fliege im Gesicht oder so.
Eine Fliege trägt man doch eher so im Hals.
Ja, hat er aber auch nicht.
Warte, ich habe einen Spruch gelernt. Heute Abend singt für sie das Niveau.
Ja, genau. Der ist gut, ja.
Wir haben ja keinen heute dabei, der irgendwelche komischen Geräusche jetzt per Laptop hier reinspielt. Das ist ja schade.
Aber Migo läuft jetzt auf der N-Serie. Mhm. Also das nächste N8 oder so, was ja das erste Mobile...
Nee, du meinst dann N9,
ja, das
8,5.
N8, was dann demnächst irgendwann mal kommt, kommt im Symbian 3. Das ist ja das erste mit Symbian 3.
Ist das nicht komisch? Jetzt haben sie quasi Symbian 3, wird jetzt gerade zum ersten Mal ausgeliefert und jetzt sagen sie, nicht mehr.
Also ich verstehe die Politik von Nokia echt nicht. Das ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber es ist sehr, sehr seltsam. Ich hoffe, sie überlegen sich jetzt mal eine Strategie und bleiben auch mal endgültig bei der, aber so... So machen sie sich keine Freude.
Echt eine komische Firma. Ich könnte mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, da zu arbeiten.
Ja, ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Weil, also, Ja, seltsame Zeitgenossen. Aber vielleicht.
Was machst du dazu, Frederik?
Jo, in der Tat. Nicht alles optimal.
Ja, aber vielleicht wird es ja noch. Und zumindest sollte man mal fixen.
Da müsste mir jemand hinschicken, der fixt.
Wir sollten mal eine Armada von Leuten, von fähigen Leuten dorthin kommandieren und und das irgendwie abändern. Okay, jedenfalls das nächste Gerät N9 oder wie auch immer oder vielleicht N1000 oder so als N900 Nachfolger, die kommen jetzt auf jeden Fall, alles was mit N vorne ist, wird jetzt also mit Migo kommen und alles was die E-Serie und was weiß ich, was sie dann noch alles haben, bleibt bei entweder irgendeinem eigenen Frickel oder bei Symbian.
Ach, das ist dann noch Symbian.
Ja, das heißt nicht, dass Symbian komplett stirbt. Symbian wird immer noch eine der Hauptplattformen bleiben.
Ich habe keinen Überblick über diese ganzen Modelle, die es da gibt.
Ja, ich auch nicht, aber ich kann dir sagen, die meisten Geräte werden sie sicher noch immer noch mit Symbian absetzen und den kleineren Teil.
Das sind dann diese echt business-orientierten Smartphones eigentlich, die N-Serie, oder?
Die
E's?
Nee, die N?
Oder was ist N?
N. Ja. Ja. N sind doch die Top-Modelle quasi.
Ja, genau.
Und E?
E ist eine Kategorie drunter, glaube ich.
Okay. So für Normalsterbliche.
Also die werden auf jeden Fall weiter mit Symbian bleiben und ich denke auch die meisten Telefone, die sie noch raushauen, werden eher noch mit Symbian sein. Aber zumindest ist jetzt mal die Strategie klar, dass in diesem N-Segment, in dem hochpreisigen, tatsächlich nur Migo zum Einsatz kommt. Gut, hoffen wir mal, das bleibt so. Dann, ich weiß nicht, hat das irgendjemand gelesen hier, dass irgendwie Apple und HTC sich jetzt irgendwie verklagen, mal noch weiter verklagen oder so?
Das machen die doch schon, oder?
Ja, das machen die schon und da kam jetzt irgendwie noch ein neues Patent hinzu
Apple, HTC, naja, spannende Sache.
Ja, die verklagen sich da alle gegenseitig. Ich
habe doch das Falsche gelernt.
Patentanwalt hättest du.
Patentanwalt, ja. Na, echt reich.
Ja, obwohl ja diese eine. Nee.
Da gibt es ja das OEN, Open Inventors Network, wo Canonical zum Beispiel jetzt gerade als Associate irgendwas mitspielt. Das ist ja einfach eine Vereinigung von Firmen, die sagen, sie verklagen sich mal gegen sich, seitig nicht so unbedingt und sammeln Patente, um Patentrollen ein bisschen Einhalt zu gebieten, eventuell. Und man kann mitspielen und sich sozusagen auch schützen. Unter der Voraussetzung, dass man selbst halt seine Patente auch nicht einsetzt, um gegen freie Software oder so zu klagen. Oder diese Firmen.
Ein Patent für Schiebeschalter haben sie auch noch? Nee, oder? Naja, gut. Muss jetzt. Gut. Jedenfalls verklagen die sich. Mhm. Warum auch immer. Ich glaube, wir sollten diese Computerpatente alle abschaffen.
Auf jeden Fall.
Dann.
Du weißt doch bestimmt jetzt mit, apropos HTC, Android und so Bescheid, oder? Da gibt es da irgendwas Neues?
Ja, gut, Froyo ist jetzt rausgekommen. Android 2.2 ist jetzt rausgekommen.
Frozen Yogurt.
Ja, genau.
Wow.
Aber da haben wir schon öfter drüber geredet. Okay. Es ist jetzt da und vielleicht kommen demnächst neue Geräte damit raus. Manche Geräte kommen ja jetzt neu raus und haben immer noch Android 1.6, von daher. Müssen wir da jetzt, glaube ich, nicht groß drüber reden. Unsere Android-Experten sind auch heute nicht da, deswegen lassen wir das mal lieber. Ich weise lieber noch auf eine andere Webseite hin, und zwar census11.de. Vielleicht habt ihr das alle mitgekriegt. Nächstes Jahr wird eine große EU-weite Volkszählung starten, unter anderem halt auch in der Bundesrepublik. Und wer sich noch erinnert... Ja, Frank vielleicht. An die letzte Volkszählung.
Ja, damals. Vor dem Krieg.
Genau, das war 83, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, 83 war die letzte Volkszählung. Da war doch dieses berühmte Urteil, wegen dem wir die Information der Selbstbestimmung haben. Das war das Volkszählungsurteil. Deswegen haben wir die. Okay. Und damals gab es einen riesengroßen Aufschrei. Und bisher gab es jetzt noch nichts Vergleichbares. Ich meine, die meisten haben es wahrscheinlich noch nicht mal mitgekriegt. Und deswegen ist jetzt ja...
Genau, Vorrat und Füllbutt rufen auf, da sich zu beteiligen und erstmal gegen die Verklage, Verfassungsklage, oder? Worauf, was ist das, was sie erstmal anstreben?
Erstmal wollen sie wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit machen und ja, es gibt jetzt auch eine Klage dagegen und man kann wohl auch zumindest erstmal nur online unterschreiben. Ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum sie das.
Ist das eine Petition oder?
Ja, eine Petition. Ja, vielleicht eine Petition. Also letztes Mal haben sie ja immer, musste man ja immer was richtig unterschreiben und so. Mhm. Diesmal ist das wohl noch nicht der Fall.
Ja. Kannst du zusammenfassen, was daran jetzt eigentlich kritisch ist an dieser, also Volkszählung an sich klingt ja jetzt erstmal harmlos.
Ja.
Also was wird denn da eigentlich erfasst? Weil irgendwie das Volk gezählt ist es ja wohl nicht.
Naja, unter anderem zählt man natürlich auch das Volk, aber
das ist ja
man fragt natürlich auch bestimmte Daten ab, wer wohnt wo, wer hat wie viele Kinder, wer lebt in welchem Umstand.
Denkst du das jetzt oder steht das irgendwo schon fest?
Das wird auf jeden Fall abgefragt. Es kommen
also tatsächlich Name und Adresse der Leute da rein.
Mhm. Das heißt, es wird eine zentrale Datei quasi, Datenbank aufgebaut von Name, Adresse, Kinder und so weiter von allen EU-Bürgern. Das ist das Ziel. Mhm.
Ja.
Okay.
Das kann man auf jeden Fall machen. Und es gibt wohl auch eine eindeutige Personenkennziffer, die möglich ist. Und was noch das Problem ist.
Genau, das ist eigentlich auf jeden Fall verfassungswidrig, wenn ich das richtig gelesen habe.
Und es wären halt auch viele Datenbanken, die bis jetzt noch gar nicht zusammen sind, dann irgendwie zusammengeschaltet. Also auch unnötigerweise, während man das ja auch über Zahlen irgendwie anonymisieren könnte, werden da wohl ganze Daten, große Datenbanken aufgebaut mit Inhalt, der nicht sein müsste für so eine große Volkszählung. Das könnte man dann halt auch machen, nur ID und was weiß ich, das ist eine Person, aber nicht, dass dann halt gleich die ganzen Informationen, die wichtig über diese eine Person sind, dort in dieser Datenbank stehen und dass da auch viele, viele Leute dann Zugriff haben werden und große Datenbanken sind auch bekannt dafür, dass sie abhanden kommen. Und das sind alles so Sachen, wo man sagt, vielleicht solltet ihr euch dann nochmal was überlegen, wenn ihr schon uns alle zählen wollt. Ich meine, es ist ja durchaus legitim, dass der Staat wissen will, wie viele Leute eigentlich in seinem Land leben und wo, damit er weiß, wie er Kindergärten baut und wo er Schulen hinbaut und sowas in der Art, wo er Straßen baut und so weiter und so fort. Also spricht man ihm jetzt nicht ab, aber die Art und Weise und welche Daten dort erhoben werden und welche Datenbanken dann damit aufgebaut werden, das ist halt das Kritische an der ganzen Geschichte.
Also wenn man diese ganzen Daten einfach gesammelt an Spam-Versender verkauft, dann kann man wahrscheinlich im Nu den Haushalt wieder ausgleichen.
Ja, schlag dir das mal vor.
Einwandfrei.
Ja. Ist aber sicher auch nicht das, was ihr wollt. Und deswegen geht nochmal auf census11.de. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Da gibt es auch einen Flyer, da gibt es auch die ganzen Informationen, die ihr euch durchlesen könnt. Ihr könnt diese Verfassungsbeschwerde oder zumindest eure Unterstützung dafür kundtun. Es gibt ein Wiki, wie das Ganze alles funktioniert und so weiter.
Genau,
und so
fort. Macht euch Gedanken über eure Daten. Seid euch bewusst, dass die einen Wert haben.
Genau.
Darf ich noch kurz zum Thema Leute zu spammen noch einen kurzen Rant hier ablassen?
Bitte.
Ich habe das Problem, dass mich so seit einem Monat würde ich sagen, alle ein, zwei Tage klingt mein Handy, manchmal, keine Ahnung, höre ich es nicht, dann ist auf einen Anruf drauf oder ich gehe ran und dann ist auf der Gegenseite keiner dran.
Nichts.
Ja. Und jetzt habe ich einfach mal die Nummer, weil die wird übermittelt, in Google eingegeben.
Ja, und dann kommt man gleich auf so eine Seite.
Dann kommt man gleich auf so eine Seite,
steht. Ich habe den Anruf auch. Und
genau. Also es betrifft wohl wirklich richtig viele Leute.
Ja.
Und wenn man zurückruft, kostet das irgendwie höllische Gebühren. Und das geht wohl seit anderthalb Jahren.
Ja.
Wow. Und keiner stoppt das.
Ja, das Problem ist, dass die dann halt immer wieder andere Nummern sich holen.
Also diese eine Nummer.
Diese eine
diese
Nummer.
Eine Nummer. Da gibt es einen Forum-Thread, ist dokumentiert seit anderthalb Jahren.
Dann ist es eigentlich kein Problem. Da muss ich nie mal jemanden hinsetzen und das bei der Bundesnetzagentur ausfüllen. Das ist relativ einfach. Du sagst einfach, du wirst hier vollgespammt. Das sind ja so Ping-Anrufe und so, die sind ja auch verboten. Mhm. Dann schicken die dir ein Formular zu. Das musst du halt ausfüllen, musst es unterschreiben. Und dann haben die was gegen den in der Hand. Mhm. Und dann schalten die Rufnummer ab. Das Problem ist bloß, die nehmen sich dann eine neue Rufnummer und machen es halt mit einer anderen weiter. Mhm.
Kann man nicht strafrechtlich irgendwann gegen die Leute vorgehen? Gute Frage.
Ich weiß nur, dass die Bundes...
Aber das wäre ja schon mal ein erster Schritt.
Genau, dass die Bundesnetzagentur...
verschiedene Nummern auf dem Display hinterher.
Ja, da muss man sich einfach ein bisschen schützen. Also da hilft tatsächlich bei der Bundesnetzagentur, sich schlau zu machen. Da gibt es solche Formulare, die man ausfüllt, dass man da die Rufnummer einträgt. Das ist Abuse hier irgendwie. Oder man bei den Anrufen, die schicken einem dann schon die richtigen Formulare zu per Mail. Und dann füllt man die aus und schickt die wieder zurück. Und dann wird zumindest diese Nummer abgeschaltet. Also es ist komisch, dass sich dann da keiner beschwert. Aber ich kenne das auch. Also ich habe auch schon so vor 2 Wochen oder so kamen 2, 3 von diesen Anrufen. Dann hat es aber auch aufgehört. Also ich tippe die Nummer dann auch immer bei Google ein, wenn das irgendwelche komischen Nummern sind, wo ich nicht sicher bin. Und zurückrufen, wer was will und mich erreichen will, der ruft halt nochmal an.
Genau.
Also...
Und wenn dann erstmal unsere Daten hier aus der Volkszählung richtig schön hier öffentlich geworden sind, durch irgendwelche Datenlecks, dann geht das alles noch viel besser.
Okay. Nächstes Thema, der Server für die Hosentasche.
Ja.
Guru-Plug.
Shiva-Plug.
Shiva-Plug gibt es auch.
Guru-Plug ist der Nachfolger, glaube ich.
Oder ja? Tollere Version. Also auf jeden Fall ist das Ding...
Ich war auf derselben Seite kürzlich, ich wollte nämlich so ein Ding kaufen.
Ein Guru-Plug oder ein Shiva-Plug? Ein
Guru-Plug wollte ich mir kaufen. Und dann habe ich ganz unten gesehen in dem Artikel, dass demnächst ein besserer Guru-Plug rauskommt. Dachte ich mir, kaufe ich es mir doch nicht, ich warte zu lang.
Ja.
Das ist der typische Osborne-Effekt. Kennt ihr den Osborne-Effekt?
Nee.
Das ist wohl so ein Computer, Osborne 1. Da wurde irgendwann, ich weiß gar nicht wann, das Ende der 70er, Anfang der 80er gebaut. Echt gutes Teil gewesen, hat sich gut verkauft. Und dann hat dieser Hersteller irgendwann den Fehler gemacht, zu announcen, dass es demnächst dann, dass in der Entwicklung von Osborne 2 sind. Und der war dann viel toller. Und so haben alle Leute schlagartig aufgehört, Osborne 1 zu kaufen, weil der bald der tollere rauskommt. Und dann ging das Geld aus und dann waren sie kaputt. Tja. Das ist der Osborne-Effekt. Das machen die jetzt genauso. Die sagen, hier gibt's Guru-Plug, PS, bald gibt's einen besseren.
Und Frank ist mit dran schuld, dass sie bankrott gehen.
Genau. Awesome. Aber gut, das ist wieder irgendein asiatischer Hersteller. Die gehen wahrscheinlich nicht pleite.
Ich bin da nicht so up-to-date, was das Ding ist. Ich glaube, das ist allgemein ganz interessant. Oder habt ihr schon mal
gehört? Genau, das wollte Ingo auch gerade machen, bevor ich ihn unterbrochen habe.
Ja, das ist so ein Steckdosencomputer, von denen es ja jetzt mittlerweile mehrere gibt. Und ein schönes, kleines, niedliches Ding. Und das Tolle an dem ist, was ich jetzt bei den anderen noch nicht gesehen habe, der hat eine JTAG-Schnittstelle.
Was ist das?
RS-232, dass du tatsächlich...
Programmierinterface.
Genau, ein Programmierinterface, dass du tatsächlich da richtig coole Sachen drauf machen kannst. Normalerweise mussten die Dinger immer erst auseinanderschrauben und dir selber einen dran löten. Hier wird er gleich nach außen gelegt. Aber der
wurde doch von so einem SD-Karten-Ding.
Ja, ja.
Da kann man doch auch...
Da hat er doch das Betriebssystem. Wozu brauche ich da noch so Innereien noch mehr?
Ja.
Weil es geht, weil es toll ist, weil die Freaks das wollen, weil du es programmieren willst. Du willst es das Ding nicht doch nur kaufen und dann...
Ja, das ist ja klar, aber ich frage mich gerade, also wenn ich komplett das Betriebssystem und alles, was dazu gehört, machen kann, ist das JTAG dann sozusagen eine Möglichkeit, das BIOS selbst zu gestalten?
Zu flashen wahrscheinlich, klar.
Okay.
Ja. Ja, würde ich jetzt sagen. Und du,
ich glaub,
du
und
BIOS, genau.
BIOS flashen macht man ja nicht alle Tage.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Ich kann es auch nicht jeden Tag empfehlen.
Aber das Ding, also nochmal kurz zu dem Programmieren. Also dieses Ding supportet ja jede Menge verschiedene Betriebssysteme, unter anderem auch einige verschiedene Linux-Distributionen. Und die sind halt auf dieser SD-Karte mal drauf und von denen bootet es.
Ja,
also und ich glaube, der normale Weg wäre, einfach diese SD-Karte zu nehmen, es quasi sich so zu mounten am Rechner, da halt irgendwas umzubauen und dann wieder einzustecken und davon zu booten, oder?
Ja, sei klar, willst du das BIOS flashen, was da drauf ist.
Ja.
Du kannst einfach noch tiefer rein in die Innereien für den Teil.
Es ist einfach cool, dass es geht.
Yay!
Ja? Also standardmäßig ist da wohl ein 2.6.32er Kernel drauf, hat 512 Megabyte RAM.
Besser als mein Notebook langsam.
Bluetooth 2.1, Wi-Fi ist eingebaut. Also
jetzt hat immer noch keiner gesagt, was das ist, soweit ich das verstanden habe.
Steckdosencomputer haben wir.
Ist das doch egal, ja, solange links
Steckdosencomputer, was ist denn das?
Ein kleiner Computer, den du direkt in die Steckdose steckst.
Da kannst du root werden, das muss reichen.
Ein vollwertiger Computer ist meistens auf ARM-Basis, genau. also ARM-Cortex.
Stromsparendes, kleines Ding, was rumsteht und was mir Services sozusagen bietet, wo ich im Netzwerk ploppt dann irgendwas auf und ich kann darauf zugreifen und tolle Sachen mitmachen, oder?
Das ist halt ein Rechner. Ja. Kannst du alles hinmachen, was ein Rechner machen kann.
Sowas auf dem Rechner halt
und
so alles läuft.
Ob du dann Torrent-Client drauf machst, stimmt, oder einen File-Server, einen NAS baust oder einen Streaming-Server oder einen Mail-Server mit dir machst oder irgendwas.
Mhm. Wo ist der Unterschied zu einem NAS jetzt zum Beispiel? Ist auch im Grunde ziemlich dicht beieinander, oder?
Naja, NAS hat die Festplatten natürlich gleich eingebaut und verbraucht deswegen mehr Strom.
Ja,
und
gut, aber wenn ich hier die externe Festplatte dran klemme, dann komme ich
wahrscheinlich... Und wenn du den NAS kaufst, ich weiß nicht, ob die auf ARM laufen, ich glaube auch meistens nicht.
Es sind auch nicht alle NAS, die so offen sind, dass man aber eine komplette eigene Distribution drauf spielen kann.
Ich kenne nur diese QNAP.
Die QNAP sind gut,
Das sind tatsächlich ARM-basierte Linuxe, wo man zum Beispiel auch ein Cloud drauf laufen lassen kann.
Ja.
Was ist denn das?
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Aber stimmt, die sind, wenn man basteln will, sind die QNAP-Teile echt gut. Also wir haben da
Ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus. Ich weiß nur, wir haben sowas in der WG rumstehen. Das ist ganz cool.
Ja. Aber zurück zu diesem Guru-Plug. Also der hat auch USB-Ports, mehrere, hat Gigabit Ethernet und da gibt es auch noch irgendwie einen Plus-Teil. Der hat dann 2 Gigabit Ethernet und der hat einen eSATA sogar. Finde ich auch stylisch. Micro-SD kann man reinstecken. Mini-USB-Port noch. Also es sieht echt schnuckelig aus, das kleine Teil. Und stromsparender Rechner für ein Zuhause, mit dem man eigentlich alles machen kann, was einem das Herz begehrt. Wir haben ja gerade schon gesagt, man kann NAS draus machen, FTP-Server, Torrent, was weiß ich.
Also ich war letzte Woche ganz, ganz knapp davor, mir so ein Ding zu kaufen. Da habe ich 2 Dinge davon abgehalten. Erstens, dass im Juli die tollere Version rauskommt. Und zweitens, das Ding ist ja gar nicht wirklich so günstig. Ne?
Was kostet
das? Also es ist im Bereich von 200 Euro. Also zumindest die große Version. Mhm. Ich meine, da kannst du natürlich auch schon in Anführungszeichen einen richtigen Rechner nehmen. Ne?
Wieso, das kriegt man die...
Ja, der braucht halt mehr Strom.
Ja,
genau. Ist halt etwas sperriger, aber ich dachte jetzt, sowas kostet irgendwie 50 Euro.
Also es gibt ja diese Shiva-Plugs, die kosten, glaube ich, 100 Euro.
Ja. Mhm. Kriegt man die SD-Karten als Festplatte relativ schnell durchgerotzt oder halten die...
Die SD-Karten?
Was nimmt man da? Oder
hast du nicht gesagt, du kannst mit ESAT... Ja gut, das hat halt einen eigenen Flash. Dann kannst du so eine Micro-SD reinstecken als Deutsch-Device und dann kannst du natürlich noch über USB oder eSATA irgendwelche großen
Systeme anstöpseln. Achso, es ist gar nicht so, dass ich hauptsächlich die irgendwas SD-Karten benutze.
Ich würde sagen, da ist das Betriebssystem halt drauf. Und das Restliche, wenn du File-Server machen willst, das steckst du halt an.
Okay. Ja. Genau. Deswegen hast du ja mehrere USB-Ports und sogar bei dem großen eSATA. Also... Ja, müsste man, also, aber wenn du dir eins holst, treffen wir uns im Biergarten und machen dann die Sendung darüber.
Schauen, was es so kann ohne Strom.
Mal sehen, ob es im Bier schwimmen kann.
Nee, wir suchen uns einen Biergarten, der Strom hat.
Okay.
Sollte es geben. Kommen wir dann völlig nerdig an und sagen: Hallo, wir hätten gern ein Bier, aber wir brauchen Strom dafür.
Genau.
Ich find's lustig.
Abenteuer pur.
Ach Leute, ihr seid nicht so lustig. Ihr seid gar nicht lustig drauf.
Aber ich wollte da tatsächlich OwnCloud drauf machen.
Ja, mach doch.
Ja, geht ja nicht, hab ich ja nicht.
Ja, aber im Juli
Frank
kommt doch
einer. Frank hat kein OwnCloud, was ist es denn?
Nee, OwnCloud habe ich jetzt, 1.0, seit 3 Stunden.
Ui! Ui! Schon wieder?
Ui!
Oh, haben wir die letzte schon 1.0 gehabt?
Das war Release-Kandidat.
Ach, es ist doch alles dasselbe.
Nö.
Okay, also es gibt jetzt OwnCloud und ihr könntet das auf euren Guru-Plug, Shiva-Plug, Fu
laden. Oder auch auf alles andere, glaube ich, so ziemlich.
Ja. Spielt auch gut zusammen mit Fluffy.
Was ist eigentlich Fluffy?
Da wurde neulich, hat einer getwittert, hast du es gesehen, Frederik? Dass OwnCloud und Fluffy eine echt gute Kombination wäre.
Ja.
Fand ich sehr lustig.
Flauschige Wolken? Ich verstehe es nicht.
Ja, pinke Wolken.
Das Rätsel des Tages. Wer ist Fluffy?
Frederik, du hast deine Susi kaputt gemacht?
Nee, gefixt. Ich habe ja ganz liebe Leute, die bei... Nein, ich habe die Suse nicht gefixt, sondern ich habe...
Ersetzt?
Nein, ich habe... Grüße nach Nürnberg.
Abtrünnig geworden und bist bei der Konkurrenz jetzt.
Nee, überhaupt gar nicht. Also ich hab ja mehrere Distributionen immer am Laufen. Eine davon ist momentan auch eine SUSE. Und ich habe dank der lieben Leute im IRC, die da an SUSE rumbasteln, heute mal meine Repositories mehr oder weniger gefixt. Ich habe nämlich irgendwie so einen Haufen Repositories eingesammelt mit der Zeit, weil man ja immer mal was installieren will, was in irgendeinem Repository drin ist. Und heute wurde mir gesagt, dass meine Kombination suboptimal ist.
Das ist von SUSE.
SUSE. Okay. Genau, das, wo man mit Yast und One-Click-Install sich hoffenweise Repositories einfangen kann. Die sind nämlich gerade dabei zu arbeiten. Die ganzen... Das ist das Flieger am Mikro. Das ist irritiert. Ja, die räumen ihre Repositories jetzt ein bisschen... Au! Die räumen ihre Repositories auf und benennen die ein bisschen um, sodass hoffentlich auch Leute wie ich, denen das eigentlich so ein bisschen egal ist, hinterher da durchblicken. Und ich finde ja eigentlich das von den Tools her eine ganz spannende Sache mit Build-Service, aber wie gesagt, es gibt halt so ein bisschen Wildwuchs.
Und deswegen bist du bei der Konkurrenz.
Konkurrenz?
Und baust du dann
Fluffy sei ja. hier mit so einem anderen...
Ja, es ist aber nicht so, dass ich jetzt exklusiv Fluffy mache. Das ist bisher ist es halt auf einem Kubuntu basierend. Aus dem Grund, dass wir halt einen Kubuntu-Entwickler im Team haben. Da war die Wahl nicht sehr schwer. Denn das bedeutet, dass ich mich nicht um Distributionsinnereien kümmern muss. Und insofern, brillant.
Das heißt also, wenn jetzt ein SUSE-Entwickler noch kommt, gibt es Fluffy demnächst auch auf SUSE-Basis.
Ja, wir haben ja wir sind ja offen für fast alles. Und insofern sind natürlich uns sämtliche Materialien
vor allem für Unicorns
Git Repository zugänglich. Zum Beispiel gibt es jetzt neuerdings eine Win-Deko, also eine Fensterdekoration. Wir sind ja hier auf Deutsch unterwegs heute. Da hat man jetzt, also Plasma ist ja schon länger gethemed mit flauschigem Pink, aber ganz exklusiv und noch streng geheim wird in Alpha 2, die hoffentlich irgendwann kommt, drin sein. Violettplüsche Fensterdekoration, weil wir haben gemerkt, dass Pink auf Pink auf Pink auf Pink irgendwann ein bisschen schwer zu durchschauen ist.
Und was ist die einzig mögliche Ergänzungsfarbe?
Jetzt haben wir Violett. Flauschiges Violett drumherum und das macht doch eher glücklich. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich glücklich. Begeistert. Ja. Wir haben auch zum Beispiel ein paar süße Features, zum Beispiel der Maximieren-Button ist ein Herzchen. Wenn man draufklickt, wird das gelbe Herz rot, weil gelb auf Violett fand ich cool. Aber halt, wenn man Fenster maximiert, wird der Button kurz rot. Das Herzchen. Nur mal so.
Ich persönlich bin ja der größte Fan von den Unicorns.
Ja.
Ich finde ja hier so Unicorns, die im Kreis reiten, die auf dem Sekundenzeiger drauf sitzen, ist ja wirklich das Größte.
Ja, das Problem ist ja echt, dass man denen öfter mal gut zureden muss, dass sie es weitermachen. Weil irgendwann wird denen halt auch einfach mal schlecht.
Dann kotzen die Unicorns.
Ja, ich wollte gerade fragen. Okay, wollen wir mal zurück zum sinnvollen Thema hier kommen. Ich wollte heute ja nicht über Fluffy reden. Mir wurde fünfmal gesagt, dass ich es nicht darf.
Ja.
Wir wollten alle über Fluffy reden, deswegen bist du doch hier.
Fluffy ist ja die Distribution, die den Markt aufräumen und vereinheitlichen wird.
Der war gut.
Irgendwann wird es nichts anderes mehr geben und da stehen die ganzen Jungs und Mädels dann dumm da, die kein Pink mögen. Ja.
Oder Violett.
Ja, Violett ist ja halt so nebensächlich bisher.
Oder Gelb.
Oder Farben. Was
ist denn kannst du nicht nochmal ganz kurz, also ich finde das Thema wirklich so total hochspannend, die neuesten Features zusammenfassen. Wie ist es mit Mauszeigern, wie ist es mit Soundthemes, wie ist es mit Bootscreens
ja.
und wie ist es
mit... Viele Features. Wir suchen ja noch nach Mitarbeitern, die im Gegensatz zu Harald und mir vielleicht von Grafik und sowas eine Ahnung haben. Insofern... schleicht das so ein bisschen voran, während wir über Inkscape und GIMP und Krita und MyPaint. MyPaint ist übrigens ein super Malprogramm, finde ich total genial, bin ich großer Fan von. Hat mir geholfen, Feld zu malen. Aber während wir als Entwickler uns damit beschäftigen, wie man jetzt irgendwelche Bildchen macht, ich glaube, jeder, der halbwegs sich auskennt mit irgendwas Künstlerischem, hätte es in einem Viertel der Zeit schon fertig, na, sagen wir lieber Zehntel.
Die Unicorn-Mauszeiger oder was?
Ja, die zum Beispiel auch. Alles, was Grafik betrifft. Aber ich lerne eine Menge. Vieles, was ich nie wissen wollte. So zum Beispiel, ich habe ja heute eine Pick-Liste. Soll ich über Aurorarei reden?
Über was? Ja,
was für ein Ding?
Das ja. Klingt wie Rührei.
Ja, das ist auch so ähnlich. Ich glaube, das heißt irgendwas. Ich habe vergessen, was. Irgendwas mit der Sonne, glaube ich.
Aurora ist der Sonnenuntergang, Sonnenaufgang.
Super, jetzt haben wir das Ganze abgewandelt in Aurorei, aber ist, glaube ich, irgend sowas. Genau. Aurora. Und das Ganze ist seit KDE Haschmich.
Morgenröte, sagt der Chat.
Vier, eben, wunderbar, ein Sag hoch auf den Chat. 106 Flaschen Bier. Auf jeden Fall ist Aurorei ein KDE 4.4 und aufwärts Theme, glaube ich. Was,
es gibt auf jeden Fall einen Planeten.
Fensterdekorationen so macht. Das, wir haben ja schon länger diese Plasma-Widgets, was man sich auf den Desktop knallen kann. Und die haben eine Klasse, Plasma-Frame, die SVGs in schöner Weise rendert, um diese Rahmen zu machen. Und Martin Gresslin, ein super KDE-Kollege, der hat sich hingesetzt und gesagt, hey, das können wir eigentlich für Fensterrahmen, also das, was außen um das, naja, wie nennt man das denn? Ja, so ein Fenster drum ist halt der Fensterrahmen. Oh, Wunder.
Brillant, nicht? Um ein Fenster rum ist, ja.
Die Fensterdekoration, die könnte man eigentlich mit dieser Klasse auch mal malen. Und das ist ziemlich cool, weil man kann jetzt eigentlich die gleichen SVGs, die gleiche Art von SVG verwenden und halt seine Fensterrahmen damit malen. Und das hat mir natürlich mein Leben im Fluffy-Projekt total viel einfacher gemacht. Denn so entstehen flauschig pinke Bilderrahmen. Da gibt es natürlich noch eine Menge andere Sachen, die man mal umsetzen könnte. Ich warte immer noch auf die Fensterdekoration, die so diesen Museumseffekt hat, wo jedes Fenster eigentlich eher ein Bild ist und dann dicken Goldrahmen verpasst kriegt. Ich denke, das lässt sich damit auch ziemlich gut umsetzen. Also wenn jemand ein gutes Goldrahmen-PNG schön malt und mir schickt, dann baue ich daraus eine Fensterdeko. Ich kann das jetzt.
Was ist eigentlich mit Sound-Themes? Ich warte ja wirklich auf Sound-Themes. Beziehungsweise ist in der Mythologie, ist in der Mythologie eigentlich geklärt, welche Geräusche Einhörner so machen?
Ja, das wäre nochmal was. Das sollten wir recherchieren. Und dann lassen wir Frank das nachsprechen. Und Frank ist dann unser erster Fluffy-Sound-Designer.
Das machen bestimmt.
Okay, ich glaube, die Sendung gibt es ja später. Das können wir übernehmen. Könnt ihr das bitte nochmal machen?
Ja, ich glaube, die Sendung heißt dann. Oh, ja.
Okay. Ja, Ingo und Frank sind,
wir sind
begabte.
Ja, wir waren in unserem früheren Leben, waren wir
Einhorn-Imitatoren.
Ja, das Balzverhalten der Einhörner.
Jetzt hätte ich gerne nochmal die. Ein Kuh gehört, das geht nicht. Unicow, das ist scheiß Deutsch. Ja, also jetzt mach nochmal Unicows, bitte.
Ist das jetzt maximieren oder minimieren vom Fenster?
Einfach bei allen, bis wir zwei Sounds haben. Dann können wir es 50-50 machen.
Genau, ihr könnt also Sounddesigns einschicken. Einschicken.
Noch läuft auch der Unicow-Wettbewerb. Ich habe noch keine befriedigende unter einer freien Lizenz gefunden. Alles, was ich bisher gesehen habe, war ein bisschen halbherzig. Also da ist noch Potenzial.
Da du vorhin gesagt hast,
darüber wollte ich übrigens wirklich nicht reden.
Fluffy hat irgendwas mit Git zu tun?
Git halt vielleicht, oder sonst.
Ja, wir benutzen momentan Gitorious, um unser Zeug zu hosten.
Genau.
Da stecken wir einfach unsere ganzen Daten rein. Ist natürlich sehr praktisch, weil wir so oft branchen. Nein, nicht wirklich. Also bei dem Projekt wäre es jetzt einfach mal egal. Wir brauchten einfach ein Repository und da ist Git halt als mächtiges Tool natürlich naheliegend.
Hätte auch Uncloud nehmen können.
Haben wir eine Uncloud-Installation irgendwo?
Ich wollte nur unqualifizierte Zwischenbemerkungen machen.
Gibt es überhaupt schon Leute, die Uncloud benutzen?
Das ist eine gute nicht. Frage. Bist du sicher?
Nee, bin ich nicht.
Ich glaube schon.
Echt?
Klar.
Weil es ja jetzt erst final ist, aber egal.
Ja, aber seit 3 Stunden, ihr könnt es euch runterladen und könnt es ausprobieren. Aber Git, hier steht bei mir Git. KDE.
KDE. Ich wusste, worauf Ingo hinaus will, aber man kann
Git
zappeln lassen.
Du bist blöd.
It's time for really soon. Okay.
Ja, es gibt Bewegung bei der KDE-Migration zu Git. Wir haben uns ja echt Zeit gelassen und recherchiert und im Endeffekt hat sich jetzt als beste Lösung für uns rausgestellt, dass wir es auf eigenen Servern laufen lassen und 2 spannende Tools verwenden. Zum einen Cgit. Da kann man jetzt schon reinschauen, wenn es interessiert. Und zwar haben wir ja 2 Projekte, die da immer ganz vorne dran sind. Das ist Amarok und Conversation, der IRC-Client und Musikspieler irgendwie. Und die beiden sind jetzt schon auch auf git.kde.org zu finden. Und wenn man sich einfach mal die Repositories online angucken will, da wird cgit, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, eingesetzt. Und cgit.kde.org findet man inzwischen also schon die Repositories. Das hat unser Sys-Admin-Team eingerichtet und ziemlich ja, schnell, lightweight. Es ist absolut noch nicht final, da wird noch dran gearbeitet. Aber wir sind dabei, die Infrastruktur aufzubauen.
Alles super.
Frank schiebt die Mikros durch die Gegend. Ja, und ein anderes Tool, was wir da benutzen werden, und ich bin sehr gespannt, die beiden kennenzulernen, ist Redmine. Und mit Redmine hat man so eine Projektübersicht, wo man verschiedene Sachen machen kann.
Genau, da gibt es ein Wiki, da gibt es Tickets, die man sich schreiben kann. Ja,
das werden wir alles nicht benutzen. Es geht uns, glaube ich, eher darum zu visualisieren, welche Projekte gibt es von KDE und darüber eine Übersicht zu bekommen, um Leuten sozusagen ja, die Git-Repositories eher näher zu bringen. Aber da muss ich sagen, stecke ich nicht tief genug drin. Ich bin nur begeistert, dass es da vorwärts geht und ja, ich denke mal, noch in diesem Jahr hoffentlich wir so weit kommen werden.
Na dann.
Genau, Sachen, die wir dann haben wollen, sind zum Beispiel auch so diese Merge-Requests, die Gitorius auch anbietet. Sowas wird dann hoffentlich mit unserer Infrastruktur auch als Plugin irgendwie laufen mit einem von den beiden. Da muss ich sagen, muss ich passen, kenne ich mich nicht genug aus bei den Innereien, wie das genau implementiert wird. Jo.
Okay, also die Migration läuft auf jeden Fall, aber du weißt nicht zufällig, warum ihr euch für Git entschieden habt, oder? Aber das ist so Bauchentscheidung. Machen gerade alle, wir machen
ja,
mit.
Ja, es ist, gibt verschiedene Gründe. Also klare Sache war erstmal ein verteiltes Versionierungssystem sollte her, weil es einfach viele Vorteile bringt. Es ist angenehm, damit zu arbeiten. Branches sind cheap und es bringt halt vom Workflow einfach Vorteile. Und jetzt ist es halt so, dass wir doch ja Qt ganz gerne mögen. Und Qt hat schon ja die Migration zu Git eine ganze Weile hinter sich. Insofern ist das eine naheliegende Sache, dass da halt Git eingesetzt wird. Und zum anderen, also es gibt ja im Grunde nur drei Möglichkeiten. Bazaar, Git und Mercurial.
Ja.
Und ich glaube, Bazaar hat einfach überhaupt sehr wenig Unterstützer in unserer Community, weil es ja, scheint eher langsam und den anderen beiden in mancher Hinsicht ein bisschen hinterher zu hinken, wobei ich mich jetzt auf Glatteis begebe, weil ich mich, wie gesagt, nicht auskenne. Es kommt halt aus der Ubuntu-Landschaft und Canonical pusht es, aber ich glaube, es wird sonst wenig aufgegriffen. Und Mercurial ist eigentlich eine spannende, schicke Sache, finde ich. Ist auch in Python geschrieben, was mir ganz sympathisch ist. Eigentlich sympathischer als Git, was ja so eine Mischung aus C und Perl, wenn ich das richtig im Auge habe, ist. Und da war lange das Problem, dass es aus Subversion zu exportieren in Mercurial hat gekränkelt. Und jetzt hatten wir einfach auch Leute, die viel Zeit reingesteckt haben. Zum Beispiel Thiago, der schon die Qt-Migration von Perforce nach Git gemacht hat, maßgeblich, glaube ich, mit einigen anderen, hat da Zeit reingesteckt. Und so kommt es jetzt, dass wir einfach eine gewisse Erfahrung mit Git schon haben und viele andere Projekte, der Kernel, also Linux-Kernel oder GNOME, haben jetzt halt auch Git gewählt. Insofern ist es einfach schon auch ein Argument, mit der Masse zu gehen natürlich, weil das bedeutet, viele Leute kennen das Tool einfach. Ja. Ich persönlich fände auch Mercurial echt interessant, aber gut, irgendwie muss man sich halt mal entscheiden und ich denke, es ist auf jeden Fall mit Git keine schlechte Entscheidung per se.
Lange Zeit war es so, dass Mercurial zumindest den Ruf hatte, ein bisschen benutzerfreundlicher zu sein. Mhm. Also am Anfang war ja auch Git, sage ich jetzt mal, schwierig nachzuvollziehen, der ganze Workflow und das ganze, wie die ganze Kommandostruktur ist eher schwierig, aber es hat sich in letzter Zeit ja gebessert und die grundlegenden Konzepte, die dahinter sind, sind ja auch sehr ähnlich oder auch fast dieselben. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, Git, und ist ja nicht nur bei KDE so, wird immer mehr benutzt und deswegen nehmen wir das
populäre Tool. Ich persönlich finde ja immer noch die Git-Kommandos, also das User-Interface für dieses Kommandozeilentool, ein wenig verstörend.
Ist besser als früher. Immer noch verbesserungsfähig, aber.
Also, was das betrifft, bin ich echt kein großer Fan. Was alles Sonstige betrifft, ist, glaube ich, ziemlich super. Jo, wir bekommen Essen.
Ja, wir kriegen Essen. Wir essen jetzt einfach mal in der Sendung hier noch. Dankeschön. So viel sind wir nicht. Selber essen zur Not.
Ja. Oh, netter Besuch von der Hochschule der Medien hier.
Genau. Gibt es dann auch so eine Web-Oberfläche? Also ihr habt ja mit KDE dieses KDE Web-SVN. Gibt's
genau, Web-SVN ist ja eher was Statisches, wo man sich einfach wo man sich einfach anschauen kann, was ist im Repository drin, kann sich die verschiedenen Versionen der Dateien anzeigen lassen und so ein Diff machen, sozusagen. Und für Git gibt es ja inzwischen einige Projekte. Also es gibt zum einen die ganzen Web-Hoster, die solche Features natürlich haben. Dazu gehören halt, wie heißen die? Also Gitorious ist das, was mir natürlich im Gedächtnis ist, weil Qt da ist. Dann gibt es
GitHub gibt es.
GitHub, genau, das ist noch ein großes. GitHub ist natürlich die Sache, dass die proprietär sind. Das heißt, da ist die Software, die auf dem Server läuft, nicht frei und insofern ist es für uns keine so richtig günstige Wahl. Was wir jetzt auf jeden Fall einsetzen werden, wie eben schon gesagt, ist dieses Cgit. Das kann man sich jetzt schon angucken und da kann man vergleichbar mit WebSVN ganz einfach durchs Repository durchbrowsen und die mehr Komfortfunktionen werden halt aus diesem Redmine kommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich könnte aber komplett daneben liegen.
Das ist der Plan, kann ich bestätigen. Wobei man sagen muss, dass es momentan ja wirklich noch Erprobungsphase ist. Wir haben jetzt in netter Weise, wie Frederik schon gesagt hat, zwei Projekte, die das Ganze damit experimentieren. So wie wir jetzt ja im letzten Jahr jetzt auch schon mit Gitorious experimentiert haben. Und es ist einfach bei so einem großen Projekt wie KDE, gibt es so viele Randbedingungen, dass man es einfach mal testen muss. Und deswegen machen wir das jetzt und wenn alles klappt, dann kriegen wir alles.
Genau, und was man jetzt halt nochmal zum Verständnis vielleicht dazu sagen kann, ist, das Ganze ist deshalb nicht trivial, weil wir nicht einfach den letzten Quellcode jetzt im Git haben wollen, sondern weil wir die History mitnehmen wollen. Das bedeutet, wir müssen im Grunde Commit für Commit das Ganze ja nachvollziehen in Git wieder, um die Geschichte, die Vergangenheit des Repositories da zu haben. Und das ist nicht ganz trivial, wenn man sich überlegt, dass es so Features wie Branches ja auch in Subversion gibt und benutzt werden. Es gibt Tags und da sind also viele Metainformationen und diese Konvertierung einfach vernünftig hinzukriegen, ist wirklich schwierig. Und dann ist es halt auch so, dass Git nicht sehr gut geeignet ist, um sehr große Repositories, so monolithische große Sachen zu haben, sondern eigentlich besser, um Projekte von nur einer beschränkten Größe zu verwalten. Das heißt, was wir vorher als KDE als ein Riesending hatten, wird aufgeteilt in mehrere Git-Module, weil man mit Git halt nicht partielle Repositories auschecken kann, sondern immer nur das Ganze. Und das verändert halt auch einiges.
Außerdem brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Features, wie nur das reine Git. Also bei uns haben sich ja über die Jahre ja jede Menge Randprojekte angesammelt. Zum Beispiel gibt es Commit-Filter, dass man sagen kann, man will jetzt über irgendwelche Commits benachrichtigt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. Dann wird es dann teilweise halt auf in IRC-Channels reingepostet, wenn jetzt einer was committet. Oder es wird natürlich diverse Mailinglisten natürlich dann befüttert. Und man kann sich das irgendwie zumailen lassen und es gibt Access Control teilweise, bestimmte Module können nur bestimmte Leute committen und da gibt es einfach eine ganze Reihe von Dingen, die wir halt beibehalten möchten. Mhm. Und es muss eben jetzt einfach alles getestet werden, es muss entsprechend dann irgendwie die Commit-Hooks irgendwie da angeflanscht werden, damit das alles weiterhin funktioniert und das testen wir jetzt.
Okay, wann wird die Überprüfung und die Tests und alles abgeschlossen?
Wenn es fertig ist. Also, wie gesagt, ich denke mal in diesem Jahr noch, aber wird natürlich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Es wird noch ein bisschen dauern.
Gut, und da wir dich da haben, Frederik, und du ja auch die letzten Tage ziemlich viel mit Biosen und sowas zu tun hast, doch mal die Frage an dich, wie macht man dann das?
Nee, wie macht man es nicht?
Wie macht man es eigentlich sein Bios kaputt?
Oh, das ist super. Man suche sich ein Flash-Tool, was das BIOS überschreibt, ohne irgendwas zu prüfen vorher und stelle hinterher fest, das war fürs falsche Modell. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht so sehr reden. Das kann ich nur nicht empfehlen. Es ist tatsächlich so, dass man damit Laptops zum richtig nicht mehr booten kriegen kann. Und
wenn man so ein BIOS hat, was nicht irgendwie doppelt abgesichert ist, oder? Es gibt da auch so auf so richtigen guten Mainboards, gibt es da irgendwie, du hast zwei BIOS so drauf, wenn du das eine kaputt machst, hast du immer noch das zweite oder so.
Ich weiß nicht, aber ich habe inzwischen gehört, dass es echt bei den moderneren Laptops, wenn man es geflasht hat, nicht mehr so einfach ist mit Batterie rausnehmen und dann hat man das ältere. Vor allen Dingen will man ja auch seinen Laptop mitunter nicht ganz so dringend auseinandernehmen. Naja, aber darüber war ich gar nicht so richtig.
Also das BIOS war noch nie in flüchtigem Speicher.
Genau, also das Flash, es gibt nur die Einstellungen dann, ne?
Ja, genau.
Genau, okay. Es gibt bloß so BIOS, die sind doppelt vorhanden. Und wenn du das eine aus Versehen kaputt machst, dann ist halt das zweite immer noch da.
Will ich haben. Naja, aber darüber wollte ich echt gar nicht so reden, sondern eher über ACPI.
Genau, warum du überhaupt dein BIOS kaputt machen wolltest.
Ja, genau. Das ist nämlich viel spannender, finde ich.
Ja, warum? Was ist ACPI? Also,
ich habe da mit einem Laptop versucht, mich zu arrangieren, was ich eigentlich ganz schick fand. Das war so ein Acer.
Acer.
Also ein asisches, asiatisches sogar.
Ein Acer.
Ja,
ein Acer. Also der Marktführer in Europa.
Auf jeden Fall.
Was für eins?
Ein recht neues. Das Interessante daran war, dass zum Beispiel zwei Grafikkarten switchable hat. Spaßig zum Rumexperimentieren.
Kann doch der neue X-Server jetzt irgendwie, oder?
Ja, vor allem Kernel.
Der Kernel erstmal
noch. Seit 2.6.34 ist der Patch von irgendwem da drin.
Genau,
dass er das kann. Einer von den ATI-Entwicklern. Und das VGR Switcheroo. Ein super Name fand ich auch, schon deshalb. Genau, das Ding, womit ich rumexperimentiert habe, war das Timeline X4820 GT oder sowas, oder TG, keine Ahnung. Eigentlich ganz schick, aber das Ding hat mir nie einen Batteriewert angezeigt. Also ich wusste nie, wie viel von meinen theoretischen, eventuell ganz vielleicht 8 Stunden Batterie ich denn so tatsächlich habe. Und das ist ein bisschen unspaßig. Und jetzt ist es so, dass irgendwann die Computerhersteller sich mal zusammengesetzt haben und gedacht haben, ja gut, dieses ganze Power-Management-Zeug, da lass uns mal einen Standard einführen. Und das ist halt dieses, leider dieses ACPI geworden, wo viele Leute nicht sehr begeistert sind. Und das ist ganz interessant. Ich wusste vorher gar nichts drüber, jetzt weiß ich immer noch nichts, aber...
Aber ich weiß, es gibt da irgendwie so extra ACPI-Tabellen nochmal für Linux, dass die irgendwie die Abweichung irgendwie korrigieren oder so, ne?
Ja, lass uns vielleicht erstmal anfangen, was das ist überhaupt.
Okay, ja,
genau. Und zwar habt ihr in eurem BIOS so ein Zeug rumfliegen, das ist, was Ingo schon sagte, so eine Art Tabellen. Das Zeug kann man angucken, das ist ganz interessant, wusste ich nicht. Da gibt es ein Tool, das heißt ACPI-Dump. Damit kannst du dir dein ACPI aus dem BIOS raushauen lassen und hast das dann auf die Festplatte geschmissen. Und das sind je nachdem, was für Optionen du da nimmst, entweder eine Datei, die so die Basics hat oder noch ein paar Sachen drumherum, so ergänzende Tabellen. Und diese ACPI-Tabelle ist im Grunde eigentlich nur so ein, eine Auflistung von Funktionen, die man aufrufen kann und woraufhin der Rechner irgendwas macht. Zum Beispiel kann ich damit meine Zweitgrafikkarte deaktivieren oder ich kann die Prozessorgeschwindigkeit regeln oder ich kann überhaupt erstmal mir auflisten lassen, was für Prozessorgeschwindigkeiten ich aussuchen kann. Und lauter so Kram, also die echt Low-Level-Hardware-Features. Und wenn ihr das jetzt ausprobieren wollt, wollen sicher alle, weil man kann ja immer spaßige Sachen machen, da kann man mit einem Tool, das dieses ACPI-Dump, danach hat man ein DSDT. Und jetzt geht mir das Gedächtnis aus, irgendwas File. Dieses Ding muss man jetzt nochmal dekompilieren mit so einem Intel IASL-Compiler, damit kriegt man dann das dsdt.dsl-File. Und da drin ist tatsächlich sowas mit C vergleichbares, so eine Art Quellcode, wo diese Funktionen dokumentiert sind. Das fand ich ganz spannend. Es ist furchtbar unleserlich, weil die alle irgendwie so eine Mischung aus Hardware-Abkürzungen und weiß nicht genau sind. Also da gibt es dann irgendwelche Namespaces, die dann slash .s0/PCI/irgendwas heißen oder so, und irgendwo da fliegt auch die Batterie meistens drin rum. Und ja, also das ist ganz spannend, sich das mal anzugucken, und man kann das Ganze halt auch verändern. Und zwar kann man sagen, okay, lad die ACPI-Tabellen, liebes Linux, nicht aus dem BIOS, sondern nimm hier meine eigene. Also wenn man jetzt diese Tabelle ausgelesen hat, dekompiliert hat, kann man sie wieder kompilieren. Und problematisch ist, dass Windows sehr tolerant ist und die Standards vom ACPI, was auch immer das für eine Gruppe ist, nicht so ganz ernst nimmt. Und das führt dazu, dass Hersteller das auch nicht so ernst nehmen. Und man kann sich also jetzt dieses Zeug versuchen wieder zu kompilieren, und das führt oft zu Problemen, weil wenn der Intel IASL dann sagt, nee, Errors hier drin, dann muss man die erstmal fixen, bevor man das Zeug wieder kompiliert hat. Und das sind diese Workarounds, die du meintest im Linux-Kernel, dass einfach, wenn so eine ACPI-Tabelle kaputt ist und Windows den Fehler aber ignoriert, dann machen wir halt den Kompromiss zu sagen, ja, okay, die meisten Leute können weder BIOS updaten, noch wollen sie so richtig dringend da ihren Kernel rummodifizieren und so. Also haben wir diese Workarounds da auch drin. Ja.
Also ich hab mal gehört, dass ein Problem auch das ist, dass die Leute, die diese ACPI-Tabellen vermurksen, irgendwie auch dieselben sind, die dann nachher die Windows-Treiber programmieren. Sprich, die können das dann quasi, was sie auf der einen Seite kaputt gemacht haben, auf der anderen Seite ignorieren oder richtig interpretieren, sodass es unter Windows dann funktioniert. Aber wenn man sich auf die eigentliche, so wie es eigentlich dokumentiert steht, Dinge verlässt und es einfach aufruft, wie es anders Betriebssystem machen muss, dann klappt es halt plötzlich nicht mehr.
Aber warum gibt es dann, das ist ja standardisiert, ne? Warum gibt es denn dann einen Standard? Also,
Standard ist erstmal
die Basis.
Standard hilft ja nichts gegen Bugs.
Aber wir haben ja auch Standards wie Open Document und keine völlige Gleichheit, was die Open Office, K-Office und Microsoft Office Implementationen betrifft. Also Standard schön und gut, aber man muss ihn halt irgendwie durchsetzen. Und was sollte ein PC-Hersteller dazu treiben, diese Standards zu beachten und das Argument zu sagen, ja,
dass es halt überall funktioniert?
Richtig, das macht Leute wie uns glücklich. Dem Windows-Nutzer hilft es nicht viel, weil da funktioniert es eh, sage ich jetzt mal böse. Und insofern wird mein nächstes BIOS eins mit heilerem ACPI sein.
Genau.
Und ich suche nach neuen Laptop-Modellen.
Gut, also aufgerufen, wir suchen einen Laptop mit richtig toll funktionierenden ACPI-Tabellen.
Richtig empfehlen kann ich, eins online zu kaufen, weil da gibt es ja nach deutscher Gesetzgebung die Möglichkeit, es nach 2 Wochen wieder zurückzusenden.
Ja, aber auch. Aber wenn du es benutzt hast, dann könnten sie einen Zeitwert abziehen. Du musst jetzt ja nicht irgendwie
hier erstmal alles verschrammeln, aber du kannst ja mal checken, ob das alles mit den Treibern und mit dem Suspend alles so tut.
Genau, eine Knopfix einlegen und gucken, ob es tut.
Ja, genau. Und dann, wenn nicht, dann halt nicht. Böse Hersteller.
Genau.
Ja. Aber wenn ihr eine Idee habt, was hier unser lieber Frederik einsetzen sollte, dann könnt ihr mal eine Mail schreiben.
Ja, genau.
Also ich hatte bis jetzt mit meinem noch nicht so Probleme irgendwie. Die meisten die Sachen funktionieren. Also entweder sind die schon so getestet, dass sie...
Ja, war ein sehr neues Modell, was natürlich immer ungünstig ist. VGA Switcheroo. Coole Sache eigentlich. Da kann ich auch, weil ich mich damit jetzt mal beschäftigt habe, vielleicht den aktuellen Stand einfach mal sagen. So, vielleicht ist ja interessant. Und zwar ist es ja inzwischen so, dass unter Windows 7, und das muss ich schon sagen, ist sehr cool, da kann man Knopf drücken oder was auch immer und benutzt die andere Grafikkarte. Und damit kann man halt, also die Idee ist, dass ich die integrierte Intel-Grafik auf dem Chip drauf habe, die ist schrottig für Spiele, aber hey, die frisst keinen Strom. Und alternativ dazu habe ich eine zweite Grafikkarte von AMD oder Nvidia zum Beispiel, also AMD ATI, ist ja eins jetzt. Und die hat halt mehr Power, frisst natürlich mehr Strom, und ich kann, wenn ich ein Spiel spielen will, nehme ich die, und sonst, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich mobil und nehme die andere. Tolle Idee. Und Xorg ist natürlich leider nicht so weit. Was der aktuelle Stand ist, dass man tatsächlich mit Kernel 2.6.34 dieses Switcheroo hat, wo man sagen kann, hey, nimm die eine oder andere, braucht dann allerdings einen X-Neustart.
Also das muss man noch immer noch machen.
Genau. Und da ist halt die Sache, wie es funktioniert, tatsächlich, dass so ein ACPI-Call gemacht wird, um die eine oder andere Grafikkarte auszumachen und noch ein bisschen Magie im Hintergrund. Spannende Sache. Bei meinen Experimenten habe ich zum Beispiel auch in einem Forum ein Kernel-Modul gefunden, was letzten Endes diesen ACPI-Aufruf direkt macht. Musste ich natürlich ausprobieren, hat auch geklappt tatsächlich. Ist eine kleine schnuckelige C-Datei, kann man kompilieren und wenn man das Modul lädt, schmeißt es einem eine Grafikkarte raus.
Wie heißt das Modul?
Weißt du nicht mehr. Das war in einem Ubuntu-Forum und kam ursprünglich aus dem SUSE-Forum und ich glaube, das Ding hieß Lenovo ACPI.c oder sowas, aber ja, also ist jetzt auch keine besondere schwarze Magie, allerdings hätte ich auch nicht gewusst, andererseits, wie man eine ACPI-Funktion aufruft, ohne so Beispielcode. Hm.
Ja, meinst du, irgendwann der X-Server wird das nachziehen und dann brauchen wir demnächst, also wäre wünschenswert, dass man sich nicht mehr ausloggen muss.
Hoffentlich.
Und
super, ja.
Weil sonst kann ich auch fast das ganze System runterfahren. Also jetzt mit SSD und allem Schnickschnack brauche ich ja fast...
Ja.
Also das X-Server starten braucht ja die meiste Zeit eigentlich schon.
Kann ich dir natürlich überhaupt nicht sagen, weil, was weiß ich, von X-Server-Entwicklung.
Ja.
Aber ich hoffe, dass wir da aufholen. Also ja. Wie gesagt, es ist schon mal immerhin so ein... Naja, es wird langsam denkbar Zustand, weil man immerhin halt jetzt... ja, schon mal ohne komplett Neustart das Ding wechseln kann, aber naja, aus X raus ist halt so gut wie Neustart, da gebe ich dir recht.
Ja gut, es wird sicher irgendwann kommen, weil es in vielen neuen Laptops ja auch drin ist. Auch die ganzen Macs haben das ja mit drin und von daher wird das wahrscheinlich jetzt einfach soweit sein. Also ich habe meinen Laptop ja damals auch ausgesucht, dediziert mit Intel-Grafikkarte, weil ich einfach wusste, das frisst weniger Strom und große Spiele will ich nicht drauf spielen. Und für einfache Sachen reicht die auch. Und von daher bin ich immer gut gefahren mit meiner Intel-Karte, die da drin ist.
Hängt ja immer ein bisschen vom individuellen Nutzungsverhalten, aber ich persönlich wollte gar kein Notebook mehr mit, in Anführungszeichen, richtiger Grafikkarte, weil also Stromsparen ist mir viel wichtiger, wie jetzt irgendwie ein bisschen mehr OpenGL-Leistung.
Ja, ja. Aber wenn das jetzt dein einziger Rechner ist und du jetzt irgendwie der Spielertyp bist und der dein Rechner ständig
von... Spielertyp ist es mit Notebook sowieso so eine Sache. Spiele-Notebooks sind einfach groß und teuer oder beides oder...
Ja, und sind ja richtige klobige Teile und sind auch noch blinkend bunt.
Und so ein bisschen so. Compositing sollte eigentlich auch mit einer einfachen Grafikkarte tun, wenn die Treiber denn gut sind.
Ja, aber scheint trotzdem irgendwelche Gründe dafür zu geben, dass man da jetzt
das macht. Schon
und es wird ja auch immer mehr auf die Karte...
Es gibt ja immer mehr GPU-Computing.
Genau, also es wird ja immer mehr auf die Grafikkarte ausgelegt. Also,
genau, wenn ich jetzt irgendwie den WEP-Key von meinem Nachbarn cracken will, geht das mit der Nvidia-Grafikkarte schon viel besser.
Yay. Als mit deiner eingebauten CPU. Ja, oder hier H264 und FU, also es
Videos, alles das, genau. Ja,
also wir werden nicht drum rumkommen. Dass
kennt ihr eigentlich die Bibliothek, die VLC da auf Linux benutzt? Ich habe es vorhin nur so überflogen und ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay.
Nee, leider nicht. Okay. Wenn es überhaupt schon geht unter Linux.
Doch.
Ja?
Unter Linux steht da, dass sie so eine Bibliothek benutzen, um die Hardware dazu verwenden und ich habe den Namen der Bibliothek vorher noch nie gehört und sofort wieder vergessen.
Juhu. Okay.
Ja. Macht auch nichts. Hätte sein können, dass jemand da Ahnung hat.
Nee, wissen wir nicht.
Der Ingo, der weiß nichts.
Ich bin deswegen lade ich mir immer Gäste ein, die mir dann erzählen, was
draußen in der
Welt los ist. Aber wenn ihr auch nichts wisst, dann...
Das ist korrekt.
Können wir heimgehen.
Ja, dann können wir heimgehen. Dann würde ich sagen, wir kommen zu den Picks. Das heißt, ihr habt noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Nö, aber Pick habe ich auch nicht.
Aurorei. Ja, dann hast du jetzt noch ein paar Minuten Zeit, dir einen zu überlegen.
Ich habe ja schon Aurorei gepickt.
Aurorei hast du.
Das fand ich super. Aber du hast noch einen gemacht. Aber zu Aurorei kann ich nochmal sagen, also es ist relativ einfach. Man nehme sich so ein fertiges Theme per Get Hot New Stuff. Man hat einen Metadaten-File, wo man sowas wie Schriftfarbe auswählt. Und man hat ein SVG oder viele für die Buttons noch. Das heißt, es sind so 5-6 SVGs und da kann man sich echt was Spaßiges zusammenbasteln. Ist gar nicht so schwer. Was habe ich noch gepickt?
AdArt steht hier noch. AdArt.
Ah, AdArt, ja. Ich habe gedacht, ich nehme auch mal ein Firefox-Plugin.
Was das macht?
AdArt ist total cool.
Was macht das?
Ihr kennt bestimmt ja eh alle seit Jahrhunderten Adblock, was Werbung rausfiltert. AdArt macht
Werbung rein.
Macht Werbung rein, das ist korrekt.
Was?
Allerdings nicht wirklich, sondern ausgewählte Bilder oder Schnipsel von Künstlern. Das heißt, da, wo früher mal Werbung war, sieht man irgendwas, was irgendwie künstlerisch ist. Und es ist manchmal sehr herrlich, weil ich schon auf irgendwelchen Webseiten, ohne drüber nachzudenken, absolut seltsame Bilder gesehen habe und mich kurz gefragt habe, warum ist dieses Bild hier? Zum Glück hat es dann, wenn man mit der Maus drüber fährt, so ein Tooltip Replace by AdArt. Aber ich finde es einfach eine ganz spaßige Sache, weil man halt das Original-Seitenlayout hat mit Kunstbildchen statt mit Werbung.
Also ich weiß nicht, es lenkt doch ab, oder? Also ich bin froh, wenn da nichts mehr ist an der Stelle. Wenn da jetzt noch irgendwelche komischen bunten Bilder sind.
Aber das ist doch der Sinn von Pink. Kunst. Ach. Kunst soll doch nicht unauffällig sein, aber sondern Kunst soll ja...
Aber ich will
auffallen und anregen.
Also ich stimme dir zu, es ist vielleicht nicht das Nützlichste, aber ich finde es trotzdem irgendwie nett. Und manchmal finde ich es gut und sonst kann man es ja auch wieder ausschalten einfach.
Okay. Das ist AdArt, ein Firefox-Plugin. Ich picke mal was völlig nicht was mit Linux oder sonst was zu tun hat. Ich picke eine Serie. Ja.
Eine Serie?
Eine Serie. Die nennt sich Pioneer One.
So wie Fernsehserie?
Wird besser. Also die läuft nicht im Fernsehen, die läuft nämlich nur im Internet, die läuft nämlich nur über BitTorrent, die kann man sich runterladen. Dort ist mit sehr wenig Budget gedreht worden, die erste Pilotfolge ist so ein bisschen Sci-Fi mäßig, also da kommt irgendjemand aus dem Weltraum, landet auf der Erde da und US Homeland Security verhört ihn da und er hat irgendwie Krebs und ist auf jeden Fall spannend anzugucken, die erste Folge.
Lernt man mit?
Nee, ich spiele nicht mit. Aber dann lernt man schon ein bisschen was, wohin diese Serie gehen soll. Die erste Folge ist jetzt, oder der Pilot ist abgedreht. Kann man sich, wie gesagt,
abgedreht.
kann man sich runterladen. Aha. Und um die nächste Folge jetzt drehen zu können, kann man spenden. Und wenn 20.000 zusammen sind, drehen sie die nächste Folge. Sie sind gerade bei 16.000, habe ich eben gesehen.
Sehr erpresserisch, die armen Serienjunkies.
Ja, ich meine, muss ja nicht gucken, aber das ist mal auch eine nette Art. Also die läuft halt nicht irgendwo im Fernsehen, sondern ist es,
Ja, und finanziert sich über Spenden.
Spannende genau, Sache. Finanziert sich über Spenden.
Aha. Wie lange ist die erste Folge?
Halbe Stunde.
Halbe Stunde, okay.
So Pi mal Daumen. Vielleicht ein bisschen länger. Also ist jetzt qualitativ nicht hochwertig. Also man merkt schon, dass es billig produziert, also dass jetzt nicht
ohne
das
Budget.
Genau, das ich meine $6,000, ist nix. Oder was war es? $5,000 oder sowas.
Gut, ist mal vervierfacht.
Genau. Aber es ist eine nette Idee und für das Geld, finde ich, war die erste Folge gar nicht schlecht gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Folge auch unter Creative Commons steht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich, es gibt dann auch Subtitles, die man sich runterladen kann, die von anderen Leuten gemacht wurden und es ist auch so Werbung für, oder in Anführungsstrichen Werbung für Creative Commons davor. Ich auf der Seite finde ich es jetzt gerade nicht. Man kann es auf jeden Fall weiterverteilen und das ist gerade so eine
spannend, ja, das ist echt interessant, was da so passiert. Ja. Es gibt auch eine finnische Filmproduktion, die komplett Creative Commons und...
Star Wreck.
Nee, ein ernsthafter Film.
Habt ihr Star Wreck angeguckt?
Dessen Titel ich leider...
Ich glaube, das ist auch finnisch,
nicht
oder?
Mehr weiß, das kann sein.
Also Star Wreck ist auch finnisch. Das ist total abgespaced.
Was ist denn das? Sind das diese Star Trek und so weiter?
Ja,
und
Star Wars? Nee,
das ist
eine Verarsche auf Star Trek, aber...
Du meinst nicht Star Wars Uncut?
Ich habe keine Ahnung.
Das kennt ihr ja, oder? Das ist ja ganz fantastisch.
Star Wars Uncut?
Ist das nicht diese Originalszenen
mit
anderen Ton drüber?
Nein, nicht mit anderen Ton.
Sondern?
Nein, die haben einfach die Star Wars, den kompletten Film genommen.
Die Fan-Dings.
Ja, und haben quasi alles in einzelne Szenen zerschnippelt. Das sind dann irgendwie 500 irgendwie Szenen. Und dann kann man sich auf der Webseite melden und sagen, ich möchte Szene 317 nachspielen. Ja. Und dann wird es produziert von den Fans. Und das ist manchmal ist es Zeichentrick, manchmal ist es mit Masken nachgespielt, manchmal ist es irgendwie.
Ich habe allerdings nicht reingeguckt. Hast du es schon?
Ja, es ist unglaublich geil.
Okay, also das ist nicht auch ein cooler Pick der Woche.
Frank hat seinen Pick gepickt. Das ist Crowdsourcing hier in richtig gut.
Ich habe davon gelesen auf nerdcore.de, auch ein super Blog. Da geht es um unter anderem Zombies. Das ist mir natürlich sehr sympathisch.
Okay.
Also nerdcore.de, super. Und wie heißt das jetzt?
Star Wars Uncut. Das heißt StarWarsUncut.com.
Okay.
Awesome.
Das ist unglaublich geil.
Okay. Ich weiß, was ich heute Abend tue.
Also das ist echt anstrengend, ne? Aber
dann kann ich noch
extrem kreativ.
Also man kann sich auch noch Star Wreck angucken. Also es ist halt bloß ein glaube Finish oder irgendwas ist das. Und ich weiß nicht, muss ich abspielen. Nee,
das, was ich meinte, war irgendwas mit V und weiter komme ich leider nicht.
Weißt du nicht.
Also lieber das Chat, finde mir einen finnischen Creative Commons Film mit V.
The Human Adventure begins now.
Das ist der Starbreak hier.
Ja, ich habe auch neulich von dem Fanflick Batman gelesen.
And his gallant crew embark on a journey beyond the final frontier.
Also dieses Starbreak ist ja nicht zu unterscheiden von normalen Star Trek, würde ich sagen.
Ja, das ist schon gut gemacht, aber
es ist ja spannend, wenn man das jetzt nicht so sieht.
Ja, man kann irgendwann Starbreak kommen. Aber es ist irgendwie so, der eine ist so ein bisschen so ein Hitler-Typ oder sowas.
Oh ja.
Dann ist so super. Ja, da kommt jetzt auch alles, da ist Star Wars dabei, da ist Babylon 5 dabei.
Ja, super.
Das ist schon. Ich habe noch einen anderen Trailer gesehen, der war mir zu irre, deswegen wollte ich den Film, habe ich den Film bisher noch nicht gesehen, aber der sieht ja jetzt ganz gut aus hier. Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Menge freie...
Erinnert mich an Spaceballs, was nicht frei
ist. Spaceballs ist auch cool, ja.
Okay.
Ja. Ansonsten habe ich, ich habe hier noch mal so was Ähnliches, weil mich gerade dran erinnert, einen ähnlichen Pick. Und zwar, kennt ihr Science Fiction Airshow?
Nee.
Nope.
Das ist so ein Typ.
Sci-Fi Airshow,
ja. Das ist so ein Typ, der ist wohl professionell, macht er wohl hier Computer Graphics für irgendwelche Hollywood-Filme. Und der hat einfach hier sich so Bilder genommen von irgendwelchen Airshows und hat aber halt irgendwie rumstehende Flugzeuge durch Raumschiffe ersetzt aus irgendwelchen, Weltraumserien und Filmen.
Cool.
Und das ist total cool. Also sieht aus wie echt. Und aber der Link ist etwas kompliziert. Science-Fiction-Airshow.com.
Okay, müssen wir auch mal in die Shownotes da reintun. Also es gibt mittlerweile eine ziemlich große Anzahl von freien Filmen. Also hier ist auch der Link im Chat gerade gewesen zu Valkama.
Ja, das meinte ich, glaube ich. Ist der Finnisch?
War Valkama nicht deutsch?
Echt? Oh, dann lege ich voll daneben. Aber ich glaube, das meinte ich.
Aber das ist, glaube ich, das ist eine deutsche Produktion, soweit ich mich daran erinnere. Ja, guck, ist auch alles in Deutsch. Der soll ganz gut sein. Es gibt gerade im Blog von Sirko auch noch ein paar andere Links zu freien Filmen und sowas. Also da ist mittlerweile eine größere Bewegung an Open-Source-Filmen und Serien im Netz. Kann man auch mal angucken. Ist auch unter Creative Commons hier dieser Valkama. Ja. Kann man sich auch mal angucken. Muss ich auch mal demnächst reinschauen. Aber Star Wreck werde ich mir auch mal angucken. Da gibt's zu diesem Finish gibt's, glaube ich, Untertitel in Deutsch in mehreren Varianten. Kann man sich dann auch mal anschauen. Der nächste, der Nachfolger von diesem Star Wreck soll Iron Sky sein und das ist dann irgendwie Nazis vom Mond. Das war auch, glaube ich, das, was Tim und Holgi irgendwann mal in irgendeinem Podcast besprochen haben.
Ja, natürlich.
Ja, okay. Das ist...
aber sind die...
Brillantes Thema, ich
verwechsel
nicht,
das. Sind die denn jetzt auf dem Mond oder ich dachte, die sind am Südpol, die Nazis?
Egal. Jedenfalls Nazis am Pol, am Mond oder so. Also das weiß ich nicht, ob das kommt, aber der erste Film ist zumindest da. Ja. Okay. Frank, du hast mittlerweile...
Ich habe da noch einen richtigen Pick.
Ja, dann bitteschön.
es ist natürlich jetzt auch nur für Special Interest, aber wenn man KDE benutzt und auch gerne so ein bisschen an dem Visuellen von seinem Desktop rumschraubt, ist es ja so, dass das neue aktuelle Theme Oxygen Widget Style ist schon sehr gut. Und da haben wir inzwischen ist es so weit entwickelt, dass es da Unmengen von Optionen gibt. Die sind allerdings versteckt in einem speziellen Konfigurationstool, weil da wollten wir die normalen System Settings nicht damit überladen. Aber wenn man so ein bisschen tweaken will, also so ein bisschen viel tweaken, weil da kann man viel machen, kann man aufrufen Oxygen-Settings. Ich glaube, es geht nur auf der Kommandozeile. Es ist irgendwie nicht wirklich Teil der normalen Einstellungen, so ein Spezialtool.
Seit wann ist das? KDE 4.4?
Das ist jetzt in 4.5, also in der aktuellen Beta muss man haben. Oder dann eben auch die Final, die ja dann, glaube ich, auch in irgendwie wenigen Wochen rauskommt. Oxygen-Settings, und da kann man echt viel dran rumspielen. Was wie animiert ist und was wie genau, mit welchem Schatten- und Überblendeffekt und so. Total cool.
Für die Tweaker unter uns.
Genau.
Die schon die neue KDE-Version drauf haben. Okay, dann war's das. Sei denn, ihr habt noch irgendwas zu sagen, bevor ich euch rausschmeiße. Ja, wir machen jetzt eine Sommerpause.
Ja, wir können noch sagen, hey, in einer Woche ist Academy in Finnland.
Das haben wir letzte Woche schon gesagt.
Ja, und, also, aber super, da fliege ich
nicht. Frederik, wir trinken jetzt noch ein Bier, weil du kommst nicht wieder.
Jo, das kann sein. Ja, mal schauen.
Verräter.
Ja, ich werde demnächst mal umziehen. Insofern kann das gut sein, dass die nächsten Sendungen ohne mich sind. Ja.
Das ist eigentlich schade. Weil das ist nicht mehr so fluschig, flauschig, pink.
Fluschig? Ingo.
Ja.
Zur Strafe gibt es noch einen Sticky-Hack für Ingo nachher.
Ein what?
Eine klebrige Umarmung. Gut, dass die Zuschauer nicht zuschauen können.
Naja, wir können es ja vor der Webcam machen.
Let's not do that.
Ja. Wir umarmen beide Frank, oder wie?
Ich muss weg.
Also, es war wieder nett. Genau. Und bis demnächst. Nach dem Sommer meldet sich Radio Tox zurück.
Live aus dem Biergarten.
Live aus dem Biergarten. Vielleicht. Mit Frank über
im Sommer was? Mit Bier.
Schauen
mit
wir mal.
Schwimmenden Guru-Plugs, wenn sie denn ins Bierglas passen.
Genau.
Ja.
Genau, dann machen wir eine riesengroße Blitzparty. Oder so.
Ja. Oder du lädst uns mal ein nach Skandinavien.
Genau.
Genau.
Oder zu deinen Eltern.
Ja, mal schauen.
Bremen ist doch Skandinavien, nicht?
Ja, genau. Auch im Winter, was? Im Winter setzt man es nicht in den Garten.
Im Winter sitzt nackt der Ingo im Biergarten. Ihr könnt ihn alle mal suchen gehen.
Man erkennt mich an meinen Osterhasen-Dings.
Also, ich würde sagen, das reicht dann auch.
Wir schneiden den Rest raus. Ja. Ciao. Haben wir alles?
Jo.
Ja, gut. Ohren, genau. Picke Ohren waren es. Wir haben immer noch keinen Sendungstitel. Ihr müsst euch noch einen überlegen.
Unicorns?
Oder Guru-Plugs? Guru-Plugs in...
Guru-Plugs und Unicorns.
Tobias wird sich schon irgendwas ausdenken. Oder der Chat sucht sich jetzt gemeinsam noch einen Titel Unigurus? für diese Sendung aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Leider hat das mit der Musik nicht geklappt. Ich weiß nicht, warum ich hier keine Musik spielen konnte. Aber kann ich leider nicht ändern.
Können wir jetzt noch kurz in die Sonne sitzen?
Wir können... Ich muss da draußen, oder? Du musst wieder los. Na gut, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit bis nach der Sommerpause.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.